Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Und ihr habt jetzt im Feed von Radio Freies Erdrus einen Podcast gestartet. Und hier ist Chris. Hey, Friendly Takeover. Der Radio Freies Erdrus gehört jetzt mir. Nein, Quatsch. Ja, es ist wieder soweit. Es
kommt wieder dazu. Das wäre dein größter Wunsch.
Ja. Ja, genau. Es kommt wieder dazu. Es gibt den Crossover Warpcast versus Radio Freies Erdrus heute zur Perioden Atlantis Miniserie. Das heißt, es treffen sich das Logbuch Atlantis und das Atlantische Logbuch Atlantis zum Frühstück. Und wir sprechen über Periroden Atlantis. Bei mir zu Gast ist aber nicht bloß der Alex und der Markus vom Radio Freies Erdrus, sondern auch noch mein Markus, TM.
Hallo.
Der Markus Gersting und die Liz. Hallo Liz.
Hi.
Und natürlich Markus und Alex vom Atlantis zum Frühstück Podcast. Auch euch herzlich willkommen in euren eigenen Podcast.
Hallo.
Ja, das ist ja was, das hatten wir uns schon lange vorgenommen. Wann haben wir die Idee gehabt?
Lange.
Ja. Zweites, drittes Heft, irgendwie sowas.
Wahrscheinlich.
April, ja. Das war sehr früh.
Und jetzt sind wir hinten raus ein bisschen später geworden. Wir sind alle noch im Con-Blues. Wir haben die Periroden-Tage der Periroden-Fanzentrale 22 in Braunschweig hinter uns gebracht. Wir waren alle da. Wollt ihr dazu noch was sagen oder habt ihr dazu eine eigene Folge bei euch?
Ich denke, wir werden noch was Eigenes machen. Ansonsten kann ich nur sagen, ich bin immer noch so müde.
Ja, geht mir ähnlich, aber es war schön.
Es war richtig schön, ja. Es war total herzig. Aber es waren auch alle Leute herzig. Es waren keine Leute, die irgendwie, bis auf der Typ mit dem Beutel, ne? Wollt ihr darüber reden?
Nö.
Nee, das macht nur schlechte Laune.
Ja, genau.
So.
Lass uns über was Schönes reden.
Lass uns über was Schönes reden. Nee, lass uns erstmal über die Liz reden. Liz, wer bist du und was tust du? Und warum bist du hier?
Hi, ich bin Liz. Ich bin hier, weil der Alex gefragt hat, willst du spontan Mittwoch mit uns den Podcast machen und über Atlantis reden? Deswegen bin ich hier. Ansonsten bin ich schon länger im Fandom unterwegs, seit ungefähr einem Jahr jetzt wieder aktiv. Ich gehe zum Kölner Stammtisch. Ich schreibe einen Blog, Liz liest Perry und Atlan, und habe da auch ausführlich über Atlantis geschrieben. Außerdem habe ich vor dreiviertel Jahr ungefähr einen neuen Stammtisch gegründet. Wir nennen uns den Terranerinnen-Trivi-Treff, wo sich alle Menschen treffen, die ja die ganze Serie aus der weiblichen Sicht betrachten möchten.
Das ist spannend. Wir haben uns kennengelernt in Braunschweig. Wir haben ein paar coole Gespräche gehabt. Mhm. Und jetzt freue ich mich auf 2 Stunden, hast du gesagt. Alex, muss das ja lang werden, gell?
Zweieinhalb.
Zweieinhalb, Alter. Oh boy.
Minimum.
Ja, was
kurz und knapp wie immer.
Was ist bis jetzt in Sachen Periroden Atlantis beim Warpcast und bei Radio Freies Erdrus passiert? Ihr habt insgesamt wie viele Sonderfolgen gemacht zu Atlantis?
11 Stück, finde ich richtig.
11 Stück, ja, genau. Ja, 2 Doppelfolgen.
Also 2 mal 1 Folge mit in einem Band, ne? 2 Folgen, genau. 2 Hefte in einem Band, ich habe schon genommen
raus. 11 und 12 haben wir zusammen gemacht, weil Urlaub und. Eine hatten wir wegen Covid, weil ich nicht sprechen konnte, nicht atmen konnte. Also da hatten wir so eine Krankheitsfolge und da mussten wir 2 zusammenfassen. Ich komme gerade nicht drauf. Das war 8 und 9 war es genau. Aber ansonsten haben wir 11, ne? Genau.
Ja. Haben halt zumindest war die letzte, die heute rauskam, hatte zumindest die Nummer 11.
So, das Logbuch Atlantis beim Warpcast hat insgesamt, ich habe es jetzt gerade mal hoffentlich richtig ausgezählt, 13 Folgen. Wir hatten zu jedem Heft 1 Folge gemacht plus 2 Sonderfolgen, glaube ich, einmal mit dem Markus als Ersatz für den Lucy Gutwars, genau, da ist der Termin nicht zustande gekommen, und einmal mit dem Peter Dachgruber. Also haben wir sozusagen ein Heft nicht mit dem Autoren besprochen oder ein Interview dazu geführt, und ansonsten haben wir alle erwischt. Wir haben Interviews mit den Autoren gemacht. Ihr habt dann diese klassische Rezensionssituation bei euch im Podcast abgebildet. War natürlich ein grundlegend anderer Herangehensweise. Wie wart ihr jetzt zufrieden damit? Das war ja eure erste, in Anführungszeichen, Terminarbeit, ne? Ihr hattet da ja festgestecktes Ziel für einen festen Termin. Mit dem zweiten Sonntag nach Atlantis.
Genau. Also wir hatten von vornherein gesagt, dass wir die Besprechung erst so eine Woche später ungefähr machen, also nachdem das Heft rausgekommen ist, dass wir es in Ruhe lesen können, was für mich sehr hart war, weil ich mir vorgenommen hatte, dass ich gerade eure Interviews und die Interviews auf der Proc-Seite und eben nicht vorher lesen möchte, ne, um mich dann nicht irgendwie biasen zu lassen. Aber ich glaube, es hat sich auf die Art und Weise durchaus gelohnt, das so zu machen. Und wir haben es natürlich auch strukturell etwas anders gemacht als sonst, indem wir wirklich diese Hefte sehr, sehr detailliert durchgearbeitet haben. Also Christoph und Alex arbeiten eher mit Handlungszusammenfassungen und sprechen ein bisschen drüber. Wir haben uns einfach mehr Zeit genommen.
Ist sehr spannend, teilweise sehr kapitelweise durchgegangen sogar, gell?
Ja, genau.
Richtig. Hat mir aber ehrlich gesagt ganz gut gefallen.
Ich glaube, ab dem zweiten, am ersten, also ursprünglich war die Idee zu sagen, komm, lass mal schnell 20 Minuten so pro Folge aufnehmen und dann hauen wir das schnell raus. Und dann sind wir ja
schnell gescheitert an dieser Vorgabe. Ja.
Und dann war es halt so, dass wir, glaube ich, ab dem zweiten Band, dann haben wir dann irgendwie gesagt, komm, wir machen es kapitelweise oder gehen halt von vorne nach hinten durch. Und dann haben wir halt relativ schnell festgestellt, dass wir da, dass es einfach länger gedauert hat als in der ursprünglichen Konzeption angedacht, aber es hat einfach so viel Spaß gemacht, auch sich so an den Romanen abzuarbeiten, dass wir dabei geblieben sind.
Auf die Gefahr hin, jetzt in so ein Filterblasenparadox reinzulaufen, ich glaube auch, das war ein Novum bei Periroden Atlantis, diese mediale Begleitung und halt auch die Aufmerksamkeit im aktiven Fandom, multimedial, sage ich das jetzt mal. Ne? Ich meine, es gab die Podcasts als Video, die Liz hat ihre Beiträge geschrieben, das Fandom war allgemein zu Atlantis sehr, sehr laut, in Anführungszeichen. Ich weiß jetzt natürlich nicht quantitativ, ob es dieselben Anteile wie bei früheren Miniserien gab. Aber so in der Erinnerung war Vega noch ein bisschen stiller, oder? Kommt nur mir das so vor?
Nee, ich glaube, das war schon so. Ich glaube wirklich, dass sich auf allen Kanälen da mehr getan hat.
Woran lag das? Waren wir so hungrig? War das die letzte Auswirkung der Corona-Pandemie?
Ich weiß nicht, teilweise, also wenn man es mal nur ein paar Jahre zurückgeht, diese Kanäle gab es ja bis vor 2 Jahren, 3 Jahren gar nicht, ne? Und also zumindest bei uns, ich meine, wir haben uns ja so ausstoßvolumenmäßig ja immer etwas mehr entwickelt in letzter Zeit, ne? Also ich glaube, es war einfach so ein Herantasten an die Gesamtserie. Also gefühlt jetzt zumindest aus unserer Sicht.
Wie sieht das aus Liz' Sicht aus, die halt nicht selber mit, also jetzt nicht bei den Periroden Atlantis Podcasts mit dabei war? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich sehe das genauso. Nur haben wir natürlich das Problem, dass ich die alten Serien noch gar nicht kenne. Also das war meine erste Miniserie. Von daher gibt es von meiner Seite aus da nicht so wirklich einen Vergleich. Was so grundsätzlich die mediale Aufmerksamkeit angeht, da ich ja jetzt erst wieder vor einem Jahr eingestiegen bin, aktiv ins Fandom, bin ich tatsächlich überrascht, wie viel über Social Media und auch, dass es jetzt Podcasts gibt und so, wie viel da läuft. Also da war ich sehr positiv überrascht, empfinde das auch als sehr gut und sehr viel. Ob das jetzt mehr ist als bei den anderen Miniserien, kann ich nicht beurteilen.
Aber mal mindestens durchschnittlich positiver auch als die letzten und auch als die Erstauflage wird. Also die Rezeption an sich ist positiver als die Erstauflage, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Zumindest aktuell.
Ja, schon.
Aber die Liz hat es schon gesagt, lasst uns mal ins echte Geschäft einsteigen. Wir wollen über die Handlung sprechen. Ich werde das jetzt in einer mir eigenen Art tun. Ich werde natürlich wieder 47.000 Sachen vergessen. Dafür habe ich jetzt hier 4 Profis sitzen, die mich natürlich einbremsen und verbessern werden. Ich werde das nicht handlungsweise, blockweise, hefterweise machen, sondern einfach mal so frei von der Leber weg, an was ich mich noch erinnere. Ist jetzt immerhin schon 2 Wochen her, hallo. So, Periroden-Miniserie. Das heißt, Periroden und eine weibliche Nebenrolle und noch eine andere Nebenrolle muss irgendwo hin, um irgendwas zu erleben. So, das ist ja nun mal die Miniserie. Das heißt, Periroden und Sichu besuchen die Unterwasserkuppel von Atlan im Atlantis und werden dort von Rowena, besser gesagt, ja, Atlan wird von Rowena niedergeschossen, das Talagon wird zurückgelassen und Atlan schickt die beiden mit dem Talagon zurück durch den Zeittransmitter. Das wird relativ schnell klar, dass das ein Zeittransmitter ist, indem man nämlich auf der anderen Seite auf Atlantis rauspurzelt. Natürlich heißt die Miniserie Atlantis, man kommt auf Atlantis an. So, währenddessen auf Atlantis lernen wir die Casey kennen, die einen Todgebärerfluch trägt, die verhindert, dass sie ihr Kind lebend austrägt und zur Welt bringt. Und dass das weder das Kind noch die Mutter die Geburt überleben wird. So. Diese Casey ist auf dem Weg zu den Akoniden. Ne? Wir befinden uns also in der Zeit der akonidischen Kolonisation oder Kolonisierung von Larsaf III im Larsafs-Stern-System. Diese Casey ist auf dem Weg zu den Akoniden, um Heilung zu suchen von ihrem Fluch. Sie will ihr Kind natürlich auf die Welt bringen und trifft in dieser Suche oder auf dem Weg zu den Akoniden Perry und Sicho. Und jetzt fangen die an, gemeinsam über die Insel zu ziehen und denjenigen zu suchen, dem man jetzt endlich mal dieses Talagon geben kann, weil darum geht's. In einigen Irrungen und Wirrungen finden wir jetzt heraus, dass Atlan gar nicht auf der Erde weilt, sondern in einer Raumschlacht, vermutlich in Anführungszeichen, zwinker, zwinker, in einer Raumschlacht fällt. Das heißt, sein Flaggschiff, die Tosoma, scheint in einer Raumschlacht verloren gegangen sein gegen die Methans. Und jetzt geht die Reise los. Über Umwege findet man auf der Venus ein altes Beiboot der LT, die LT4, die dann kurzerhand umgedeutet wird in Best Hope. Casey macht dann noch tollen Phono-Ski-Kram mit den Venusrobben und alle brechen jetzt auf in Richtung des Raumschifffriedhofs. Dort versucht man jetzt die Best Hope zu warten, was nicht ganz so gut klappt und gegen drei Uniter kann man sich nicht bewähren. Und ja, man wird von den Akoniden und den Methans festgenommen, die auf eine geheime Basis, die unsere Helden auf eine geheime Basis entführen, um dann dort den ersten Kontakt mit Atlan zu schließen. So, soweit so gut. Wir finden heraus, was das Talagon ist, eine Massenvernichtungswaffe, die einem Kosmokraten entliehen, in Anführungszeichen, besser gesagt geklaut wurde durch die Methans. Und die Methans haben jetzt die Furcht davor, dass das Methan oder dass das Mark-Oberkommando diese Waffe einsetzen wird. Wir finden recht schnell heraus, dass bei der Öffnung des Talagons der ganze Orionarm der Milchstraße entvölkert wird. So, das heißt, es gibt da diese Biozide, die diese Zellpest auslösen und die diesen ganzen Spiralarm binnen von Stunden entvölkern würden. Jetzt ist die Marschrichtung natürlich klar. Wir versuchen jetzt, dieses Talagon loszuwerden, ohne dass es ausgelöst wird. Es gibt dann so ein paar angedeutete Lösungsmöglichkeiten, wie hinter den Ereignishorizont eines schwarzen Loches zu bringen. Währenddessen auf der Erde lernen wir den Quertamagin erneut kennen, der sich jetzt mehr oder weniger auf Umwegen auf den Weg zu unseren Helden macht und dort, wie soll man sie jetzt nennen? Nennen wir sie einfach mal Grauzwerge, um nicht ganz so spoilerig zu sein. Und in diesen Irrungen und Wirrungen verwandelt er sich in ein kosmokratisch geprägtes Raumschiff und macht sich auf den Weg zu unseren Helden. Diese Helden stellen dann fest, dass dieser Kosmokrat, dem man das geklaut hat, oder dieser Kosmokratendiener, dem man das geklaut hat, der sogenannte, und jetzt kommt's, wichtig, zuhören, Tolzai. Glaub nicht, wenn jemand etwas anderes behauptet, das ist wichtig.
Tolkai.
Ne? Genau, in seiner Kosmokraten, ich mute Tolkai. Euch einfach, wenn ihr jetzt irgendwas sagt, man hört das im Endprodukt gar nicht.
Hey. Tolkai.
Zotrazola, oder?
Auf dem Computer. Nein, wir wiederholen keine Gags, alles gut. Ja, auf jeden Fall, dieser Tolzai, wie ich gerade sagte, ist auf der Strahlkraft unterwegs und will das Talagon wieder einsammeln, der ist nämlich auf der eigenen Quest, sich selbst umzubringen. Aus Gründen, wie wir erfahren, im Band 10 wird seine Origin-Geschichte, seine Vergangenheit erzählt, wie er dazu gekommen ist, sein Leben ganz schnell, ganz dringend beenden zu müssen. Und dabei, das ist für ihn auch ganz wichtig, den Orion-Arm zu entvölkern. So, nevertheless, nach einer Stippvisite auf der Kosmokratenwalze Strahlkraft wird RCO, der Servoroboter der Akoniden, zu Rico gemacht. Mehr oder weniger, das kriegt man natürlich erst später raus. Und die Best Hope wird zu einem kosmokratisch geprägten Raumschiff. Tolzai dampft jetzt ab, macht sich auf den Weg zurück zur Archon-Spitze auf Atlantis. Da dort ein, jetzt müsst ihr mir helfen, das sind die Horden von Garbesh, richtig?
Ja.
Genau, die dort ein Schiff verloren haben, nämlich in dem Auftrag der Superintelligenz Zed Apophis, sollte das damals dort diesen Orion-Arm entvölkern. Da damals schon Kappins dort gewesen sind, vor 200.000 Jahren, you name it. Ist ja auch egal, auf jeden Fall funktioniert das Talagon bloß auf der Archon-Spitze. Tolzai landet dort, wartet auf Periroden, der jetzt mit der aufgewerteten Best Hope und Quartam, dem Raumschiff, zur Erde zurückeilt, um den Tolzai aufzuhalten. Der steht auf dem Berg, grinst Peri an, während er das Talagon aufdreht und diesen Orion-Arm beendet, sozusagen. In Band 11 ist es dann wirklich soweit, Peri, Roden, Atlan und alle wichtigen Helden der Serie, die in der Miniserie erwähnt sind, sterben. Wow. Das kann natürlich nicht so bleiben und deswegen gibt es Band 12. In Band 12 wird dann so eine Art Zeitschleife gemacht, in der Peri Roden aus der Zukunft zurückreist in Form seiner Individualsignatur und dann über eine Korrumpierung oder Korruption den Komodir der Strahlkraft, nämlich den Grauzwerg Logan Dark, der von Casey überzeugt wird, die dann auch zum Träger der Individualsignaturen wird. Ja, so Stück für Stück dieses Problem löst. Und wir finden heraus, dass erstens der ganze Plot nur passiert ist, damit Tolkai, ja, Ben, ich gebe auf, du hast natürlich recht, Tolkai wieder zum ordentlichen Kosmokratendiener werden kann und ja, Periroden vermeintlich in seine Heimatzeit zurückgebracht wird. Ich habe bestimmt 1000 Sachen vergessen, aber das war jetzt
Rowena,
mal.
Rowena komplett vergessen.
Ja, man kann nicht alles haben. Aber Rowena wird ja auf jeden Fall nochmal Aufmerksamkeit bekommen, oder?
Ich denke doch.
Ja, soweit die Handlung Rowena. Ja, wer ist Rowena, ne? Die Cousine von Atlan. Die Cousine von Atlan ist sozusagen der vermeintliche Antagonist am Anfang, der das Talagon in die aktuelle Serienhandlung zieht, so, also Richtung, ich glaube, 2064 ist die Ausgangszeit, ist das richtig? Zwischen Mythos und Kautagien, oder?
Genau.
Da sind die Markusse für zuständig für solche Zahlen.
2069
ist es. 2069, okay, also 2 bis 3 Jahre vor dem Kautagien-Zyklus spielt diese Handlung und diese Rowena ist die Cousine. Es ist ein diverser Charakter, ne? Das können wir ja jetzt schon auflösen. Das war auch damals dieser große, ja, PR-Stunt würde ich es jetzt nicht mehr nennen. Das war diese große Ankündigung, dass es eben einen Charakter geben wird, der LGBTQ-Plus-Bewegung oder dieser, wie sagt man das jetzt, ohne in Fettnäpfchen zu treten?
Community.
Dieser Community angehört, genau. Und handlungstragend sein wird, ohne dass man es ignorieren kann. Das war so die große Ankündigung für diesen Charakter und sie ist ja Sympathieträger für mich, auf jeden Fall. Sie ist die Cousine, sie ist asexuell, aber nicht auch romantisch, das ist wichtig. Sie vergöttert ihren Cousin Atlan und sie wird am Ende ja zu so einer Art Ersatzvater für Caseys Sohn, der natürlich am Ende doch noch geboren wird. Was sagen wir denn jetzt zur Handlung? Was ist denn unser Eindruck von der Handlung, was ist vor allen Dingen für Liz, was ist, wenn man das als erste echte Miniserie liest, was ist da der Eindruck davon?
Also ich fand's super, weil ich keinen Handlungsbezug zur aktuellen Erstauflage gibt. Ich also mit dem Wissen, was ich habe, einsteigen konnte sofort und ohne Schwierigkeiten. Gut, ich habe den Vorteil, dass ich quasi die alte Erstauflage kenne und dadurch natürlich die Hauptcharaktere kannte. Und ich finde es auch gut, dass die Handlung jetzt mehr oder weniger abgeschlossen ist und die sich eigentlich so schön am Stück weglesen.
Ich muss sagen, ich hatte kurz vor der Miniserie alle anderen gelesen. Also ich hatte Vega letztes Jahr gelesen und habe mir dann über Weihnachten und bis in März rein oder am Mai rein, glaube ich, die restlichen Miniserien noch gegeben. Ich fand die Handlung, also wenn ich jetzt mal diese Handlung eine Menge zuordne, fand ich die Handlungsmenge in Atlantis relativ überschaubar. Also vor allen Dingen, wenn ich mir da Sol anschaue, da war irgendwie so gefühlt im Hinterkopf oder Terminus oder meinetwegen auch Olymp, war da deutlich dichter.
Mhm. Ich hab ja bei uns auf dem Discord-Server dann irgendwie schwer Haue gekriegt, als ich dann irgendwo mal, ich glaube, im 8er, 9er Bereich da mal angedeutet habe, dass es handlungstechnisch jetzt irgendwie nicht so massiv vorwärts geht. Dann ist bei uns auch mal das böse Wort Füllroman gefallen und da ist man ja quasi wie die Meute, ne, ist man ja über mich hergefallen. Aber du hast halt schon recht. Es ging halt irgendwie relativ knackig los, ne, so die ersten 1, 2, 3 Romane, da geht's ja irgendwie zügig vorwärts. Und dann, ich will nicht sagen, dass nichts passiert, aber dann wird ja im Prinzip das Tempo rausgenommen, ne, dann passiert's irgendwie so relativ gemächlich. Und das sind ja auch zum Schluss nur noch ein paar Tage, ne, also.
Das sind insgesamt nur ein paar Tage. Also, mal grundsätzlich, immer die letzten 9 bis 12, meine ich, die letzten 4 Romane oder so, die sind dann mehr oder weniger innerhalb von ein paar Stunden.
Genau, das ist immer wieder dieser eine das Plot von Ankunft Perry bis...
Genau, das ist so quasi immer die gleiche Szene aus 3 verschiedenen Perspektiven so und mit etwas Beiwerk versehen sozusagen. Also insofern ist es richtig, dass dann nicht so viel passiert, nichtsdestotrotz ist alles immer... sehr dynamisch, ne? Also es ist nicht so, dass man sagt, wie geht's denn jetzt weiter? Sondern man erfährt ja in jedem einzelnen Roman neue Aspekte, die das Ganze anders beleuchten.
Und ich finde halt echt, dass im Rückblick man keinen Roman aus dieser Serie rausnehmen könnte. So, jeder Roman trägt irgendwas dazu bei. Das ist mal mehr, mal weniger. Mal hat man ein bisschen mehr Stimmung, so wie zum Beispiel die Nummer 4, hier Raumschifffriedhof von Olaf Brill, oder? Das ja. War der Olaf, genau.
Ja, war Olaf.
Und dann hat man halt auch Romane, die sind vollgepackt mit Infos wie Nummer 10, die kann man gar nicht. Also es wäre undenkbar, dass diese Serie ohne diesen Roman funktioniert.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Geht halt gemächlich, aber kontinuierlich.
Ja, man merkt, das ist halt einfach super durchkonstruiert. Das ist halt, du kommst in die Geschichte rein, du bist immer bei den Personen mit dabei, du reist mit den Personen mit. Jedes Heft führt zum nächsten, die Übergänge passen, also das ist wirklich toll gemacht. Das ist halt, ist auch genau die richtige Menge an Stoff, finde ich. Das ist halt nicht so viel, dass du hetzen musst, sondern einfach, du kannst ganz gemütlich auch dann dem Pfad folgen, der Gruppe mitreisen und halt ein Abenteuer erleben. Also ich finde es wirklich super toll gemacht. Wir haben noch zwei Origin-Stories drin, dafür ist dann auch Platz und ja.
Also ich finde gerade der Anfang, also die ersten drei, lesen sich ja wie aus einem einzigen Guss. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn da überall ein Name drauf gestanden hätte, weiß ich nicht, ob ich gemerkt hätte, wo da die Autoren wechseln.
Ich glaube, da triffst du jetzt gerade einen wunden Punkt.
Also ich fand, die haben perfekt zusammengepasst. Ich fand, das war ein Guss. Fand das super.
Ja, also in der Sprache hast du schon gemerkt, also dass das andere Autoren sind gerade. So jemand wie Sascha Fennemann, da war ich mir mit Markus sehr, sehr einig, dass der halt sehr stark an der technischen Schilderung sehr, sehr gut war. Das wird wahrscheinlich auch die Exposé-Arbeit gewesen sein, die da sehr präzise war. Aber zum Beispiel zwischen 1 und 2, also Ben und Lucy Good, hast du echt einen Unterschied gemerkt. So, also gerade was Sprache angeht, was die Gewichtung in den Charakterszenen zu Handlungsszenen angeht. Wenn du dich dann mal erinnerst, wie sie da durchs Gebirge geklettert sind und wie sie am Anfang sich am Feuer die Klamotten getrocknet hat, das waren schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also das würde ich jetzt nicht so stehen lassen wollen. Was sind eure großen Kritikpunkte für die Handlung? Was hättet ihr denn gerne andere oder wo habt ihr Verbesserungsbedarf gesehen?
Also die Marks fühlten sich für mich nicht so richtig an. Weil sie auch immer, die Marks ja auch aus der Erstauflage, aus der Geschichte, kamen die immer ja so als die großen Gegenspieler. Und auch gerade Atlan wieder immer so auf die Marks reagiert. Und jetzt trifft man hier auf Marks und mit denen er intensiv zusammenarbeitet. Klar, man hat es versucht irgendwo zu erklären, aber das fühlte sich für mich nicht richtig an.
Ja, wobei das aber der Extrasinn auch teilweise so thematisiert, ne? Es ist ja nicht so, dass das völlig unreflektiert auch im Innenleben von Adlan ist. Also die er macht sich ja mehrfach darüber Gedanken, dass er eigentlich jetzt demnächst vor das Kriegsgericht kommt, wenn das rauskommt und so weiter.
Ja, aber für mich passt halt nicht so ganz Richtung Erstauflage.
Ja, klar, weil es eine andere Situation ist, ne? Also ich meine, natürlich fühlt sich das nicht so an wie da, weil es ist ja eine andere Konstellation. Also wieso sollen die jetzt dann aufeinander ballern, wenn sie eigentlich ja zusammenarbeiten wollen?
Weil die Marks so als eine der Gegenspieler, also ich habe die Marks in der Erstauflage immer so, also gerade am Anfang, so als eine der Gegenspieler von Atlan, ne, von den Arkoniden. Und da, wie gesagt, habe ich eher das Gefühl gehabt, dass dann hätte er anders reagieren müssen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel wir spoilern.
Immer raus damit. Also wer das komplett, hier hört, ohne die Serie gehört, gelesen zu haben, der macht alles keinen Sinn. Also wirklich.
Gehört das dann nicht zu den Dingen, die er vergessen hat? Also mit Absicht? Also ich hätte jetzt erwartet, dass der Teil mit den Marks auch zu dem Teil gehört, was wir ihm löschen im Gedächtnis. Damit erkläre ich mir das.
Ich würde sagen, da reden wir in einem Jahr nochmal drüber.
Ja, aber was schon stimmt, ist, dass die Marks keine Identifikationsfigur haben, ne? Also die Arkoniden haben ihre Identifikationsfigur die haben drei sogar, die haben Atlan, die haben Tarz, die haben Quarta, haben vier und Rowena. Dann haben wir Perry und die anderen, ne? Wir haben den Logan Dark für die Wichtel da, wir haben die Strahlkraft, ist ja nochmal ein eigener Charakter, wir haben Tolzei, das sind alles starke Charaktere, aber wenn wir in die Reihen der Gregs denken, da sieht's halt düster aus.
Ja, da war Geektor, ne? Der ist irgendwann mal gestorben.
Greg 748. Ich weiß noch nicht, wie das klappen kann, dass ein Greg 478 oder 87 an so eine Information und an so eine Waffe rankommt. Also
das ist ja immer alles relativ, ne? Also, diese Nummerierung ist tatsächlich relativ. Also, weißt du, genau, du hast recht, die Marks sind insofern nicht so präsent wie alle anderen sozusagen. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem so, dass sie mit einer gewissen Motivation mit den Arkoniden agieren, weil sie es eben für zweckmäßig erachten. Und das auf der anderen Seite genauso ist. Also klar sind sie die Gegner, die sind ja grundsätzlich auch Gegner, aber wie hätte den Adlern denn anders reagieren sollen? Also.
Nee, aber ich meine das jetzt nicht mal so. Ich meine das jetzt einfach, dass die noch im letzten Roman noch mal kurz auftauchen. Ich meine, sie tauchen ja auf, ne, mit einem geordneten Abzug aus dem Lasov-System, ist es dann, glaube ich, oder aus dem Galkorax-System. Da hätte ich mir einfach gedacht, dass es noch ein kurzes Funkgespräch oder sowas gibt. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob es drin ist. Aber alleine, dass ich mich nicht dran erinnere, wenn das drin ist, ist, glaube ich, Aussage genug, weil es da halt keinen Charakter gab, an dem ich mich festhalten konnte. Zum Beispiel hier diese Hexe, die sich nochmal, also hier diese Medikerin, die sich nochmal nach Casey erkundigt oder irgendwie sowas. Wie gesagt, da hat mir einfach so der Kopplungspunkt gefehlt.
Ja. Was denkt ihr denn? Ja, auch eigentlich super cool.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was denkt ihr denn über die Handlung rund um Strahlkraft? Hat den Kommodier Logan Dark erfunden oder geschaffen, um Tollzeit zu läutern? Was denkt ihr darüber? Ich habe da sehr, sehr stark in unserem Cast kritisiert, dass das erst im 12. Band auftaucht. Was ist da eure Meinung dazu?
Ich fand es passend da an der Stelle. Also man hätte es vielleicht ein bisschen früher noch stärker andeuten können.
Stärker andeuten, genau. Also jetzt nicht ausformulieren.
Aber ich fand es, also es kam ja vielleicht im Elfer schon so ein bisschen zu, ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Aber dass man das als letzten Twist mit reinnimmt quasi. Ich meine, dass das Logan Dark auf irgendeine Art und Weise, ja, gegen seinen Herrn und Meister agiert, das war ja klar, das wusste man ja schon. Ne? Nur warum es tut, so konkret, war noch nicht so richtig klar. Und das hat dann quasi der letzte Spin, der dann noch gefehlt hat. Also insofern, ich fand es, man hätte es ein bisschen früher bringen können, vielleicht auch, aber nicht allzu sehr.
Ja gut, er fängt ja schon im Band 6 damit an. Ne? Er hat ja die Szene mit Quartan dann im Dietmar-Schmidt-Roman mit Hahnhöhle, dann haben wir ja so einen kleinen Seitensprung halt, wo Quartan das erste Mal auf die Graufzwerge trifft. Ne? Da geht es ja schon so ein bisschen in die Richtung und Quartams Opfer ist ja ganz klar, dass halt dann Logan Dark da wirklich der Typ ist, der quasi hintenrum gegen seinen Meister integriert. Ja, genau. Da weiß ich, ob im Band 1 war ja auch schon mal so eine Stelle, wo halt dann recht unmotiviert so eine Stelle halt ist, wo man sich vor seinem Meister fürchtet. Ne? Ich glaube, weiß ich, ob das auch schon Logan Dark war oder?
Ja, doch, müsste.
Also was mir fehlte, war für ihn tatsächlich der Abschluss. Also da hätte ich auch erwartet, dass nochmal was kommt, so als Abrundung, wie er sich jetzt fühlt damit. Aber das kam nicht meiner Erinnerung nach.
Ja, oder den Zwölfer halt komplett aus seiner Sicht machen, ne? Aber das kannst du im Zwölfer halt auch nicht bringen. Da brauchst du halt auch Perry, ne? Ja.
Ja, das vielleicht noch einen kleinen Nachschlag zu den Marks. Also, wenn ich das richtig erinnere, habe, war es ja auch dann auch wirklich so ein Seitenvolk der Marks. Also nicht komplett die Hardcore-Marks, sondern halt noch so ein assoziiertes Volk, was halt mit denen verwandt ist, aber halt dann nicht komplett dann. Weil ich bin auch Alex meint, das wirkte am Anfang so extrem konstruiert, dass sich Arkoniden und Marks dann irgendwie auf einmal vertragen halt. Und das könnte man ja aus dem Markt kriegen. Das geht ja, weiß ich nicht, wie viel 1000 Jahre lang die sich gegenseitig abgeschlachtet haben und dann auf einmal arbeiten sie zusammen. Das war schon so ein bisschen strange.
Sollen wir mal weiterziehen? Ich glaube, wir sind gerade so im negativen Modus. Vielleicht kriegen wir es ja doch hin, so eine kleine, das enttäuschendste Heft der Miniserie zu schreiben, obwohl wir uns gerade heftig gestritten haben und der Markus darf jetzt mal ganz kurz unsere Vokabel runter deklinieren, die wir uns ausgedacht haben. Und los!
Ich soll mich jetzt noch daran erinnern, was ich vorhin gesagt habe. Das eine Heft, das im Gegensatz zu allen anderen nicht ganz so gut war.
Ja, was ist das
für AKA euch? Gurke.
Ja, AKA, ohne dass wir es Gurke nennen wollen.
Genau, richtig. Also ich meine, die waren alle toll, ne? Also die hatten alle was für sich, alle tolle Sachen drin. Das Einzige, was es für mich... So, also ich kann jetzt bei ein paar Heften sagen, was ich echt nicht so toll fand, das war eben zum Beispiel Raumschiffsfriedhof Olaf Brill, einfach dieser abrupte Schluss. Ne? Dass ich glaube, Perry und Unita noch gegenüberstehen, sich mit Waffen bedrohen und plötzlich
Nee, die fliegen noch, ne? Die wollen noch den letzten Hypersprung versuchen.
Genau, die stehen eine Person da gegenüber, ne? Auf einmal ist zu Ende. Der Unitar fliegt zurück zu seinen Leuten, die hauen aus dem System ab und werden abgeschossen. Und das war immer so, zack. Der ganze ja schöne Bogen aufgebaut und auf einmal abrupt weg. Das war für mich, was ich nicht so schön fand. Und da in dem Quartans Opfer. Da gibt es den Versuch, aus dem Tunium-System da zu fliehen, ne? Mit vier Raumschiffsgrüppchen und so. Und da scheitert er komplett. Und in dem Handlungsstrang ist man quasi am Schluss genauso weit wie vorher. Also man kommt da null vorwärts. Wo ich mich dann am Ende des Tages gefragt habe, warum hat es den überhaupt gebraucht?
Also nicht Nadelstiche hieß die Operation. Operation Nadelstiche, kann das sein?
Genau,
ja. Ja. Und das Beste an Operation Nadelstiche war die Szene im Nachfolgeband, die Roman Schleifer für die Rowena geschrieben hat. Ja, gemein, ne? Aber ich glaube, ja. Du kommst mir da ganz nahe. Für mich war der Achter auch so. Am Ende des Tages der Schwächste. Einmal mit Operation Nadelstiche, da hast du komplett recht, da kommst du nicht viel weiter. Auf der anderen Seite halt auch ein bisschen, ich weiß, viele Leute haben das abgefeiert. Ich habe es im 7. Heft auch noch abgefeiert, aber als Quartam dann seine Pille schluckt und zum Raumschiff wird, das war mir schon ein bisschen.
Das fand ich gar nicht mehr so schlecht, aus Trash-Gesichtspunkten war es gut. Was man an dem Teil des Romans, was ich auch nicht so gut fand, war, dass diese ganze Flucht, die da halt läuft, eigentlich auch viel zu leicht geht. Ne? Also der Quater mäht dann irgendwie mit einer Handbewegung mal 600 alkonische Soldaten nieder. Und ich denke, gut, also so übermächtig, es war einfach zu übermächtig dann am Ende des Tages.
Das war der Logan da.
Ja, meine ich ja. Entschuldigung, Verzeihung, natürlich. Und dass dein Quater sich dann an das Raumschiff transmutiert, ist dann halt nur ein skurriler Schlusspunkt an der Stelle.
Was ich sau stark fand, war dieser Weg, dieses Spiel zwischen Logan Dark und Quartam, der ihm ja diese Pille zuspielt, und der Quartam muss dann halt den großen Teil des Heftes verstehen, was er mit dieser Pille machen soll. Das fand ich schon sau stark. Was es halt für mich rausgerissen hat, da pflichte ich, wie gesagt, dem Markus komplett bei, ist einmal die Nadelstiche und ja, die Verwandlung an sich. Ich habe noch dieses Schlagwort im Kopf, sein Herz verwandelte sich in ein Raumschiff-Triebwerk. Diese Szene stelle ich mir so vor wie so K-Pop-Metal. So eine Gundam-Transformierungsszene, weißt du? Wem das was sagt?
Ja, meine Gurke war immer noch die Nummer 1. Also die hat mich wirklich so komplett auf dem falschen Fuß erwischt. War vielleicht auch so ein bisschen vom Cover her, ich hatte so ein bisschen Herr der Ringe-Vibe da bei dem Cover. Das war wahrscheinlich Absicht. Und was mich so ein bisschen gestört hat, ist im Prinzip so, dass sich Casey in der Begriffswelt bewegt hat, die ich jetzt nicht so mit jemanden verbinden würde, der jetzt in der Steinzeitwelt lebt. Das heißt nicht, dass sie doof ist und auch nicht, dass sie pfiffig ist, sondern einfach, dass sie halt nicht weiß, was Blech ist oder was ein Schornstein ist oder was ein Wagen ist halt. Ne? Dass man vielleicht einfach Begriffe wählt, die sie halt aus ihrem Leben, aus ihrem Kontext kennt halt. Ne? Irgendwie Himmelschlitten oder sowas oder solche Geschichten.
So, das heißt doch Götterfaust, das Ding.
Aber nicht Kutsche.
Eine Kutsche funktioniert nicht, weil die haben kein Rad.
Ja.
Ja, oder selbst wenn, dann würde ich Wagen erwarten. Und Kutsche ist etwas, was ich mit geschlossen und hübsch verziert assoziiere.
Oder Karren noch besser.
Ja, Karren wäre so ein Wort, was ich erwartet hätte, genau. Ja, meine ganz persönliche Gurke hat jetzt weder was mit Schreibstil noch Inhalt und Plot zu tun, ist die Nummer 11, weil ich absolut kein Horrorfan bin. Und ich sehr, sehr froh war, dass die Bilder, die Wörter in meinem Kopf erzeugt haben, ich ausblenden konnte, weil es eben keine Fernsehserie ist. Also die 11 war sehr, sehr unangenehm für mich zu lesen. Und genau, das ist meine persönliche, weil ich das Genre einfach nicht mag.
Kennt ihr den Film I Am Legend?
Mhm.
Ja. Da habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt. So von der Stimmung her, wie sie da durch die Gegend gelaufen sind. Und dann kamen die Features. Ja.
Ich muss aber gestehen, ich finde das eine ganz faszinierende Perspektive von der Liste. Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen.
Ja klar, viele Leute, die Science Fiction lesen, wollen halt kein Horror lesen. Ne? Und Horror lesen und halt, dass Horror in einem Buch auch rüberkommt, ist halt auch echt schwer. Also da muss man für den Olaf Brill auch mal den Hut zücken. Ne?
Definitiv. Ja. Also es hat sehr gut funktioniert. Ich hatte sehr die Bilder in meinem Kopf, aber die wollte ich halt nicht haben. Deswegen ist das, also ne, es hat super, ist super geschrieben, es hat super funktioniert. Es war auch, glaube ich, der einzige Roman, an dem ich sprachlich nichts auszusetzen hatte. Aber wie gesagt, Genre nicht meins, daher ist das mein unliebster Band.
Ich glaube, damit es für den Zuhörer Sinn ergibt, was machst du beruflich, Liz?
Ich bin in der IT.
Okay.
Aber ich mache nebenberuflich Übersetzung und Lektorat.
Ja, jetzt macht das alles Sinn. Alles klar, wollen wir mal weitergehen in unsere Gliederung ich habe den Alex vergessen. Entschuldige,
danke,
Alex.
Danke. Nein, ich gehe jetzt. Ich geh
fühle dich in Thomas Gottschalk-Manier ans Knie gefasst.
Ja, ich habe keine Gurke. Ich auch
das tut mir leid für dich.
Oh, ja. Mit Chris vom Discord-Server werfen.
Bannen.
Nein, also ich habe die Romane alle abgefeiert. Auch die 8. Ich sehe die Kritik, also ich sehe es im Prinzip eher wie Markus, es gibt immer so Stellen in Romanen, die ich irgendwie nicht so gut fand. Aber auch die 8, die so auf der Stelle tritt, ich habe das Ding einfach so gerne gelesen, hatte so gute Vibes und ein gutes Gefühl dabei, dass ich so Spaß an den Dingern hatte, dass ich einfach sage, ich bei auch aller Kritik, die wir eben hatten oder so, ich habe das alles so genossen, dass ich einfach sage, ich möchte da keinen Roman irgendwie runterfallen lassen. Deswegen, es gibt Romane, die für mich herausstechen, aber das ist irgendwie in einem guten Team, wo ich sage, da kann man irgendwie ein, zwei Leute hervorheben, aber ich, für mich gibt's nichts, was nach unten raussteht. Ich halte das die Argumentation von Liz für absolut valide, dass man sagt, okay, persönlich, ne, hat der da irgendwas bei mir in mir getriggert, aber für mich gab's da nichts, was da unten nach unten rausgefallen ist.
Ich möchte da ganz kurz den Achternamen ein bisschen auffangen, weil da gab's auch diese Liebesgeschichte mit diesem Soldatenpärchen auch, ne, da drin, die dann gemeinsam tragisch sterben, nachdem sie sich ihre Liebe gestanden haben. Das fand ich sehr schön.
Und es ist natürlich der Schlüsselroman, weil ohne Quartams Opfer ergibt die weitere Handlung eigentlich keinen Sinn. Ne? Beziehungsweise ist nicht möglich, weil es ist halt das, ja, genau, Ding, wo du mit den Fuß in die Tür kriegst. Ne? Das ist
mit, ja, was aber auch Quartams Opfer wird die restliche Handlung ermöglicht. Das ist schon echt ein, ja, Knackpunkt. Ne?
Du kannst halt tatsächlich, das hatte Chris vorhin ja schon gesagt, du kannst da keinen Roman rausnehmen. Man hätte vielleicht, ja, die Handlung irgendwie kürzen, straffen, sonst irgendwas können, aber so wie es jetzt gebaut ist, könntest du keinen Roman rausnehmen.
Aber an der Stelle, gerade am Anfang von Band 8, hätte ich mir guten Prolog vorstellen können, in der so ein Zwiegespräch zwischen Strahlkraft und Logan Dark stattfindet, wo dieses Ding aus dem 12er, was wir gerade besprochen haben, ne, dieser Plot, das halt Tolzei geläutert wird, wo der so ein bisschen angeteased wird, so ein bisschen angedeutet wird, so ein paar Brotgruben hingelegt werden, ne? Weil sonst, also ich finde, sonst hängt halt auch der Logan Dark da ein bisschen in der Luft, warum der jetzt so drauf ist, wie er drauf ist. Und mit seinem ersten Auftauchen war ich halt auch nicht ganz zufrieden. Das war ja dann noch bei Dietmar Schmidt im ersten Band. Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserer gemeinsamen Top 3. Und damit ihr das jetzt auch alle versteht, ich habe meine lieben Mitpodcastenden um ihre Top 3, über ihre persönlichen Top 3 abgefragt. Die werden wir jetzt nicht natürlich nicht im Einzelnen auflisten, sondern ich habe diese Liste zusammengeführt, Punkte vergeben und komme dabei zu folgender Top 3 der besten Hefte der Periron-Miniserie Atlantis. Auf Platz 3, und das ist wirklich erstaunlich, dass das nur der Platz 3 ist, ist Band 5 von Michel Stern, Die Krallersehnen. Das war ein richtiger Wow-Moment. Da haben wir jetzt noch gar nicht viele Worte verloren, weil der halt auch so in diesem Effekt, auf den er abzielt, halt recht apart steht. Also der ist halt die eine Origin-Story, die wir vorhin angedeutet haben. Die andere gehört Yoshiron oder halt Tolzei. Band 5 erzählt uns die Hintergrundgeschichte von Rowena, wie sie eben an die Stelle gekommen ist, an der sie jetzt steht. Und es ist dann auch dieser erste Reveal ihrer Sexualität oder ihrer sexuellen Identität, ich weiß nicht, was jetzt hier der richtige Begriff ist, bin ich mir unsicher. Und da hatte ich beim Lesen echt einen Kloß im Hals. Das hat mich richtig mitgenommen. Und die Duschszene war richtig hart für mich. Das war so ähnlich, wie Liz das gerade über Band 11 geschildert hat. Wie habt ihr Band 5 aufgenommen?
Also Band 5 ist für mich, also ganz individuell, meine absolute Nee, stimmt. Nee, ich hatte ihn auf 3, Entschuldigung. Entschuldigung. Das, nein, es, aber
du hast, das, du hast einfach, gestern noch gesagt, du wirst dich heute für diese Liste hassen.
Ja. Nee, ich stehe auch dazu. Also, ne, ich hatte 12, 11, 5, aber war wegen dem geilen Finale, aber der 5er ist so der beeindruckendste, weil er irgendwie so für sich am meisten steht und einfach diese Geschichte von der Rowena und so ist einfach so unglaublich gut und unglaublich schön, dass er quasi so für sich einfach damit am herausragendsten ist.
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Also er steht für sich alleine toll da. Ich meine, das Finale hat einfach den großen Vorteil, dass da ganz viele tolle Sachen aufgelöst werden, wenn man so Wow-Momente hat. Aber der Fünfer, der ist halt einfach, der zeichnet einfach diese Figur sehr toll.
Wobei Band 5 ja eigentlich im Prinzip aus zwei Teilen besteht. Du hast ja einmal diese Rahmenhandlung, also dieses Verhör von Rowena und Perry und dann halt als Kerngeschichte halt diese Origin-Story von Rowena.
Die Origin was macht Story das mit dir? Was macht das mit dir, Markus, wenn du so zwei Geschichten in einem Roman
liest? Ja, ich wollte es gerade erklären, wenn du mich lässt.
Sehr gerne.
Im Prinzip, die Origin Story fand ich wirklich super. Das ist halt, da gibt nochmal die Person Rowena nochmal wieder. Was natürlich meiner Meinung nach vielleicht einen Tacken kurz kam, war halt die Wandlung Rowenas quasi vom vorgeblichen Antagonisten halt jetzt zum mit Haupthandlungsperson halt, ne? Dass, so, dass sie quasi halt sich auf Seite Perrys, Sichus und Caseys stellt. Das fand ich, kam ein bisschen Tacken kurz, vielleicht das war ein bisschen abrupt halt, dass sie jetzt quasi dann halt bei der Gruppe mitzieht halt. Ne? Das,
Verortest du das in diesem Roman oder erst später?
Nee, das würde ich in diesem Roman eigentlich verorten. Das ist ja im Prinzip die Szene, wo wirklich halt dann sich Perry und Rowena unterhalten halt, ne? Und dann Perry erzählt ja nichts, also im Prinzip, das ist ja eigentlich ja. Jetzt, dass Rowena mit dem Taz zum Beispiel vergleicht, ne? Der versucht ja knallhart Leute zu verhören und Rowena unterhält sich nicht mit Perry, sollte ihn eigentlich verhören, so als knallharte Kralassinin und allerdings Perry sagt, ich kann dir nichts erzählen und erzähl mir doch stattdessen halt deine Lebensgeschichte, ne? Das da fehlt mir noch so ein Touch, so halt dieser Moment, wo halt dieser Umschwung passiert.
Ja, ich weiß nicht, ob der da schon passiert. Oder ob das nicht einfach so aus der Figur halt rauskommt, dass es für sie halt gerade besser ist, sich mit Perry zusammenzutun und um Atlan zu schützen. Weil das ist ja die große Motivation. Ne? Sie möchte ja vermeiden, dass Atlan irgendwie sich mit dem Talagon ins schwarze Loch stürzt. Das ist nochmal so der Grundantrieb, den sie so hat.
Ich bin da voll bei Ben, wenn er da sagt, die Rowena tut halt nie etwas, ohne den eigenen Vorteil zu haben. Ja. So, und Perry ist das beste Pferd in dem Moment und dann kommt sie halt zu dem Schluss oder lässt sich
das
halt
ich, ja.
überzeugen, genau. dass sie da am besten aufgehoben ist. Ist ja in Ordnung. Bleibt ja bis zum Schluss so. Aber jetzt mal, wir sind ja alle male white mid-age. Liz, wie hast denn du den 5. Roman als Frau gelesen?
Okay, ich bin auch white, mid-age.
Aber nicht
nur,
male.
Nur, dass ich female bin.
Das ist ganz witzig. Male, white, mid-age. Liz.
Hey, Mensch.
Alles gut. Ich mag Rowena unglaublich gerne. Ich fand ihre Backstory auch super geschrieben. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsroman. Ich habe den überhaupt nicht in meinen Top 3 drin gehabt, aber das hat andere Gründe. Als Backstory fand ich es sehr gut. Es tat mir unglaublich leid, dass ich zu diesem Zeitpunkt die Atlan-Jugendabenteuer noch nicht gelesen habe und eben deswegen die Backstory da an der Stelle nicht konnte. Also da, wo das in die Handlung rein verwoben ist. Ansonsten, ja, Rowena, wie sie tat mir sehr leid in dem Moment, weil ich als Frau natürlich dieses ganze Thema, oh, du musst jetzt irgendwen heiraten oder du wirst gezwungen, irgendwelche Dinge zu tun, wo du keinen Bock drauf hast, total nachvollziehen kann. Sie ist für mich sehr authentisch rübergekommen. Ich fand die Duschszene jetzt nicht so hart, weil ich das grundsätzlich ja aus einer anderen Perspektive sehe. Sie taten mir alle leid, die Menschen oder Akoniden da an der Stelle. Aber ansonsten, ja, war ich, also ich fand ihn super, ich war sehr zufrieden damit, ich fand es sehr schön und ja, ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob ich Rowena oder Casey lieber mag.
Weinen auf höchstem Niveau.
Ja, definitiv.
Kommen wir mal zu Platz 2, das Heft Nummer 11. Kommen wir zu Platz 2, das Heft Nummer 9. Roman Schleifer schreibt über die Totenstille. Nachklapp zur Operation Nadelstiche und die Einführung eines unwichtigen, tollen Charakters Kinko. Da muss ich sagen, der Roman, der hat mir von Anfang an gut gefallen. Aber der hat durch das Gespräch mit Roman Schleifer, das ist ja immer sowieso immer so eine Sache dann, ne? Ich meine, wenn du dann wirklich alle zwei Wochen die Gespräche mit den Autoren führst, ist es für mich dann immer schwer zu sagen, also ich bin auch überhaupt nicht objektiv, ne? Also wer jetzt hier denkt, der Chris redet irgendwas Objektives, ich hab's schon mal gesagt, Fanboy Reviews FM ist das hier. Deswegen, das Gespräch mit Roman Schleifer und wie er halt bestimmte Sachen hergeleitet hat und wie er halt Sachen begründet hat, warum die so sind und nicht anders, das hat mich nachhaltig so beeindruckt, dass dieser Roman in der Nachbetrachtung nochmal in der Wertschätzung nach oben gerutscht ist. Jetzt nicht nur, weil der Roman ein toller Typ ist, ne? Sondern halt auch, weil diese Gründe, die er ins Feld geführt hat, warum er so das halt so gemacht hat und nicht so, fand ich sehr, sehr stark. Und ich weiß halt auch, dass der Roman für den Roman sehr, sehr stark gekämpft hat, dass der halt genauso rauskommt, wie er rauskommt. Das fand ich halt so schön. So, und deswegen ist das halt zum Beispiel mein Platz 2, glaube ich. Ja. Nee, ist mein Platz 1, sorry. Möchte jemand von euch noch was dazu sagen?
Ich muss gestehen, ich habe die Folge mit dem Roman noch nicht gehört dazu.
Was?
Was? Ich habe jetzt bemüht, die letzte Folge mit Ben zu hören aus der Ferne und deswegen konnte ich eben deinen Punkt mit der Rowena gut unterstützen, beziehungsweise das gut nachvollziehen. Tatsächlich habe den Roman, also wie die 8,
also was jetzt, den Roman oder den Roman?
Beides. Ich liebe beide. Der Roman ist einer der coolsten Säue unter dieser Sonne. Der hat auch wieder das Braunschweig so abgerockt. Also insofern. Nichtsdestotrotz ist es so, also ich habe den Roman komplett geliebt. Aber ich habe mir am Ende gedacht, ich weiß gar nicht auch, ob ich das bei uns im Frühstücksfernsehen, im Frühstücksradio sage, wenn aus dem hängt so ein bisschen an dem Kinko, wenn aus dem nochmal wird, super, wenn nicht, dann nicht. Und deswegen kommt der Roman bei mir nicht so ganz nach vorne.
Unsere Schlussfolgerung daraus, ne? Weil der so hoch gespielt wird, quasi so toll aufgebaut in diesem Roman, sodass man eigentlich erwarten würde, dass der im Nachfolger noch irgendwie eine Rolle spielt oder so, ne? Und das tut er aber nicht. Und ja, gut, eigentlich
er bereitet ja den Schluss in des Heftes vor,
oder? Ja, warte, das sage ich gerne, was er tut. Das tut er nämlich eigentlich nicht. Beziehungsweise muss das nicht ich muss keinen halben Roman schreiben, um diesen Schluss schreiben zu können. Also de facto kriege ich hier diese Origin Story von dieser Figur. Aber wenn ich jetzt den Schluss angucke, ich meine, das läuft ja so ab, dass diese blaue Walze hier ankommt, ne, erst einmal ein paar argundische Schiffe wegbläst, ihre Macht demonstriert und der dann als nächster Kommandeur da ist, der sagt, okay, ich versuche erstmal nicht zu bluffen, funktioniert nicht, okay, bitte flieg weiter, nimm dir, was du willst, aber lass die Kolonie in Ruhe. Und das ist eine Sache, die hätte vernünftigerweise aus meiner Sicht jeder so gemacht. Man lernt es nur deswegen stärker wertzuschätzen, weil man weiß, wie der Typ vorher war. Aber das ist jetzt nichts, was jetzt für die Handlung selber relevant ist an für sich. Ne? Theoretisch hätte man das auch die erste Stellvertreterin, die da gefallen ist, auch machen lassen können. Das hätte genauso funktioniert. Deswegen war ich erst ein bisschen enttäuscht, als ich dann aber eben das Interview mit Roman, Klammer auf Schleifer, Klammer zu, gehört habe, gewann das halt einfach nochmal, ne? Wenn man diesen Hintergrund auf einmal weiß, ne? Dass das die politische Situation das durchaus stark beeinflusst hat und dann ist es nochmal ein ganz anderer Blickwinkel drauf und er hat dann doch auch etwas eine Ebene eingezogen, was die Situation der akonidischen Soldaten in diesen Markkriegen halt einfach auch mit sich gebracht hat. Ne? Also diese Perspektive war auf einmal nochmal drin, die so, ich vermute, in der bisherigen Serie nicht gegeben hat. Insofern war es mal was Besonderes, aber eben halt erst im Rückblick sozusagen.
Ich hatte auch das Heft auf Blatt 1. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich das formuliere am besten. Und ein Gegenargument zu Markus versuche gerade, also Regler gerade zu finden.
Wir sprechen euch ab jetzt nur noch mit eurem verdammten Twitter-Handle an. Du bist Lukoschan, du bist Hyrogol.
Wenn ich dann gleich mal irgendwie mich selber angreife und die Liz unterstütze oder den Chris gleichzeitig mit ins Spiel bringe, es geht ja im Prinzip auch gar nicht darum. Ja, schon irgendwo, aber ist natürlich auch irgendwo einfach auch eine Sache, mir hat der Roman gefallen, ich habe ihn gefeiert und deswegen ist er mein Lieblingsroman oder halt auch irgendwo nicht. Klar kann man versuchen, das irgendwo zu begründen, aber wie gesagt, 8 und 9, ich habe im Prinzip gerade die 9, ich fand jetzt, wie gesagt, für mich war er nicht einer der Top-Romane, aber ich habe ihn trotzdem unglaublich geliebt und super gerne gelesen.
Also wie gesagt, ne, also objektiv ist das bei mir auf gar keinen Fall. Also das ja, muss eben, sich jeder eben. Vor Augen.
Ja, eben drum, ne? Okay. Das kann ja durchaus sagen, ich habe den einfach geliebt. Punkt.
Genau, ich habe ihn geliebt, weil ich die Adlan und Peres-Szenen am besten fand.
Ja.
Und ja. Ich die Kommentare des Extrasins, wie sagt ihr so schön, absolut gefeiert habe. So. Das war der Hauptgrund und und der Rest drumherum hat halt auch gepasst. Und ich bin auch der Meinung, dass man nicht immer, oder anders formuliert, ich finde es schön, dass hier auch die Nebenschicksale mehr beleuchtet werden. Ja, es fühlt sich komisch an, wenn die Figur dann nachher nicht mehr vorkommt. Aber ich finde es schön, dass sich die Zeit genommen wird, solche Geschichten zu erzählen. Und das ist hat Punkt, mich persönlich ne? sehr, das hat mir persönlich sehr gefallen, dass es nicht so Knall auf Fall und nur zack, 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 wir müssen die Plotpunkte abarbeiten, passiert ist. Das hat mir insgesamt sehr gut gefallen, dass mehr Zeit für das Zwischenmenschliche ist.
Da muss ich jetzt mal ein bisschen als des Teufels Advokat auftreten, dass der Kinko später nicht nochmal auftaucht, hat sicherlich auch was mit dem redaktionellen Ablauf da zu tun, weil zum Zeitpunkt, als der Neuner abgegeben worden ist und in die Produktion gegangen ist, sind ja alle weiteren Plotpoints schon fertig gewesen. Ne? Also der 10er und der 11er wurden wahrscheinlich schon geschrieben. Ne? Wenn Ben jetzt noch nicht den 12er angefangen hat, aber ich glaube, es war zu der Zeit schon so, dass Ben den 12er da geschrieben hatte, dass es dann halt echt schwer ist, den noch reinzubringen irgendwo. Wenn der jetzt im Roman 2, 3 oder 4 aufgetaucht wäre, wäre das wahrscheinlich hinten raus noch möglich oder überhaupt möglich gewesen, den noch irgendwo unterzubringen. Ne? Also für mich. Und er wird ja vorher schon mal, er wird ja vorher schon eingeführt. Ich glaube, er wird im Band 2 eingeführt oder genamedropped zumindest. Oder bei Dietmar, das kann auch sein. Also im 6er.
Ich glaube, es war, wir hatten ja das große Interview mit Ben, das Abschlussinterview. Er hat ja im Prinzip gesagt, eigentlich hätte dieser Band jetzt quasi auch wirklich das Finale einfach nur für Galtorak sein können. Also so quasi die Schlacht bei Helms Klamm. Es geht alles so quasi der Untergang für diese Welt. Und unser zweiter Stellvertreter war ja im Prinzip eine Sache, die Roman dann nochmal genau, größer gemacht hat, als eigentlich geplant war. Also ich bleibe dabei, also ich finde, es bereitet den Schluss halt in der Form vor, dass du halt weißt, wie die Figur tickt. Und wenn so eine Figur das jetzt einfach so aus dem Nichts heraus macht, ich weiß nicht, ob das so glaubwürdig gewesen wäre.
Wie hätte es denn anders machen sollen?
Ja, aber meine, sieh es mal aus der psychologischen Sicht der Arkoniden. Das sind halt Leute, die sich seit weiß ich wie viel Jahrhundert Jahren oder 1000 Jahren im Krieg mit den Marks befinden, die einfach dann halt einfach dieses Kämpfen im Blut haben. Das ist so deren erster Reflex halt. Ne? Und du merkst es ja auch mit Quartams Opfer, wo sie die Operation Nadelstich starten. Also im Prinzip, sie können nicht einfach stillsitzen und warten. Sie müssen halt irgendwas tun, um sich halt aus ihrer Situation zu befreien halt. Von daher.
Dieser Roman spielt, also diese ganzen Romane in dieser Stelle spielen ja mit dieser Vorstellung, dass man irgendwas gegen das Talagon unternehmen konnte und dass es schon irgendwie gut gehen wird. Ne? Die haben ja immer im Kopf, es geht irgendwie gut. So, und wir müssen halt aktiv, wir müssen nur aktiv sein. So, das ist ja so dieses lange Nase drehen für die Perry-Serie, weil so ist es ja immer. Perry wird irgendwie aktiv und am Ende wurschtelt irgendwie zurecht. So, und da ist es halt so, nö, ihr könnt machen, was ihr wollt. Es wird passieren.
So, das ist einfach halt nur die blaue Walze halt im Prinzip. Der Feind ist ja für die Arkoniden im Gal-Korax-System erstmal die blaue Walze, die sie quasi da festsetzt. Ne? Das ist ja so ein mysteriöser Gegner, den man jetzt irgendwie bekämpfen muss halt. Ne? Das ist, wenn es frontal nicht klappt, macht man es irgendwie mit einem Kommandounternehmen mit irgendwelchen Zerstörern oder leichten Einmannjägern dann halt, ne? Dann, wie sie es halt versucht haben.
Und was ich halt sehr mag und was Perron meiner Meinung nach viel zu selten macht, ist diesen Realweltbezug herstellen und einen Kommentar auf unsere aktuellen Umstände ablassen. So. Ja, und das Stellung beziehen. Das macht Perron für meinen Geschmack sowieso zu selten und deswegen war das für mich ein Highlight. So. Oder wollen wir zu den Honorable Mentions reingehen? Weil zwischen Platz 2 und 1 kommen immer, ihr wisst, die Honorable Mention oder die Ode Robben Menschen.
Die Tolkais Totenspiele, die 7.
Ja.
Die Tolkais Totenspiele. Ja, die habe ich lange erstmal in den Top 3 gehabt. Und dann habe ich gesagt, so, nee, ne? 1 und 2 sind für mich 12 und 11. Weil die einfach dieses geile Finale hatten und als Einzelner danach die 5 und dann ist der Kai Hirt leider auch wegen dem tollen Kai im Titel.
Zum 7er hatte ich 2 Punkte. Das ist einmal dieses letzte Kapitel. Also ich habe das schon 100 Mal erzählt im Podcast, ist mir aber egal, weil ich so fantastisch finde. Diese Rückkehr von Perry auf die Brücke oder auf die Zentrale, ja. Der Best Hope, wo er dann dreimal dieselbe Geschichte erzählt, weil erst Sicho wird, glaube ich, wieder sich selbstbewusst, also erreicht ihr Bewusstsein wieder. Dann kommt Atlan nochmal und dann muss er immer wieder dieselbe Geschichte erzählen und jedes Mal speckt er die Geschichte nochmal ab. Okay, long story short, Roboter verkauft, Schiff repariert, wir können fliehen. Das fand ich so gut, das fand ich so on point, das hat mir so Spaß gemacht.
Mhm. Wow. Und er scheitert trotzdem komplett am Schluss, ne? Und das ist eigentlich dieser geile Twist, ne? Dass Perry scheitert einfach, ne? Einmal hat er die Sula komplett in der Hand und dann verkackt es.
Und das Ding aus einer anderen Welt ist auch drin und wenn das Ding aus einer anderen Welt drin ist, dann fällt es mir schwer, den Roman blöd zu finden. Tut mir leid. Und ich war total starstruck mit Kai Hirt im Interview, weil Kai Hirt und Michael Stern waren so die, da war ich am aufgeregtesten im Podcast, weil die finde ich zurzeit in der Erstauflage echt saustark.
Ja, die schreiben echt auf einem anderen Stern, ne?
Mhm. Gut, Kai Hirt ist auf jeden Fall immer eine sichere Bank, ne? Ist wirklich sehr routiniert, immer sehr gut vorbereitet, macht das auch sehr strukturiert. Michael Stern ist natürlich wirklich so die Expertin für die, wie habe ich gesagt, emotional schwierigen Themen halt, ne? Ist so wirklich ihr Steckenpferd.
Ja, zu der Zeit, als die Graale Seele da auch rausgekommen ist, da war dann kurz zuvor auch die Jahrmillionenkarte war das. Die fand ich sehr, sehr gut. Ja, und Kai Hirt sowieso, gerade im Kautarchenzyklus, da hatte er den Mondmörder geschrieben, also diese Krimi-Geschichte, diese Krimi-Noir-Geschichte auf dem Erdenmond, wo es gegen die Ylanten geht. Hat mir super, super viel Spaß gemacht, ja. Das war toll.
Ja, ich habe vielleicht noch einen Menschen, also die Nummer 3, Fluchtpunkt Venus. Ich muss sagen, also ich mag Technik in Science Fiction und ich muss sagen, das war wirklich so der Roman, der das nochmal so ein bisschen wieder in den Vordergrund gebracht hat, so ein bisschen abgefeiert hat, dass man wirklich da rumfliegt, rumbastelt. Perry wird aktiv auf dem Schiff halt, trifft das erste Mal halt auf unseren RCO, wo dann eigentlich schon klar war, dass das Ibirico sein muss. Und was halt wirklich sehr toll war, halt wirklich, Sicho Dorksteiger kriegt mal eine eigenständige Handlung,
yay,
wo sie sich wirklich dann alleine durchschlagen kann. Halt. Das wirklich war super toll. Im ersten ist immer nur so hinter Perry hinterher gedackelt, aber da hat sie jetzt wirklich mal selbstständig agiert und da auch den Laden gerockt halt. Ne? Das,
wie das, sie halt das war, wo sie da irgendwie halb verletzt, halb tot, sich dadurch die Festung irgendwie robbt und dann irgendwie mit einer Hand da noch irgendwas reinprogrammiert, ne, und dann auf den
Knopf. Ja, genau, die Dreierhartnummer war das.
Das war super.
Und am Ende hat sie noch mit dem kleinen C irgendeine Löschroutine einprogrammiert, genau, damit jemand ihren Code findet, ja.
Sehr geil. Super Ding. Super Ding. Darum ich sage, also eigentlich hat jeder Roman so seine kleinen Perlen und Highlights. Also mir hat zum Beispiel in der Methanhöhle sehr gut gefallen, dass einfach Dietmar Schmidt so seine chemische Expertise so schön ausbreiten konnte. Das fand ich spitze. Also als Naturwissenschaftler hat mich das hier abgeholt.
Allgemein waren die Dietmar Schmidt-Romane saustark.
Ja.
Ja.
Und der Zehner ist für mich sein bester Roman bis jetzt überhaupt.
Ja.
Also das, ohne viel Mühe. Aus meiner Sicht auch sehr, ja. Ja. Ich finde, bei Dietmar Schmidt merkt man so eben von Miniserie zu Miniserie, wie es sich steigert. Also bei dem merkst du einfach richtig diese Lernkurve ein Stück weit. Ne?
Ich fand, der war eigentlich immer schon recht gut. Also es war halt auch so.
Der war nicht schlecht.
Als schlechter schreibst du keinen Perry-Roman, ne? Aber
mein Gott,
ich finde, weißt du, du hast halt auf der einen Seite so einen Kai Hirt, der einfach ich sage mal, routiniert auf höchstem Niveau abliefert im Normalfall. Ne? Und du siehst halt andere, wo halt, die halt das nicht hauptberuflich machen, ne? Und einfach immer noch besser werden.
Ja, und Dietmar Schmidt ist ja auch Lektor für Bastainer, von daher ist er halt dann wirklich auch, macht das hauptberuflich. Ne?
Also er ist Übersetzer.
Versetzer?
Yes. Lektor? Yes.
Okay. Ich würde vielleicht die 8 noch ein bisschen verteidigen wollen, aber.
Ja!
Und die 1 und die 2.
Genau, ja.
Ich glaube, die 1 wird der Markus Gerstig, also der Hydrogol, nicht mehr verteidigen.
Nee, ich glaube nicht so ganz. Aber die 2 war toll geschrieben. Das war auch so,
du musst ein bisschen flexibel sein in deinen Meinungen, Markus.
Nö.
Ich kann auch mal meinen. Nicht. Kein Problem, weißt du? Ich habe auch noch andere.
Ja, Quartams Opfer. Also, ich muss sagen, das hat Lucy Gut eigentlich recht gut hingekriegt. Halt so dieses, dass er die also ich muss sagen, Quartam ist natürlich so der Typ unsympathischer oder verstrahlter Wissenschaftler. Ich fand, er hat sich aber recht clever dadurch geschlagen, wie er halt dann die ganz am Anfang sich da halt durchmogelt. Fand ich schon recht clever. Dann halt natürlich so das Zusammenspiel mit Logan Dark, der ihn halt irgendwie immer quasi halt das Mittel zur Lösung vor die Füße schmeißt, ne, ohne ihm zu erzählen, was er jetzt machen soll. Muss sagen, das hat mir recht gut gefallen und vor allem halt auch die Wandlung halt wirklich dann so, das ist der Punkt dann, wo du quasi aus der Rolle halt, man läuft mit, man guckt, kann aber nichts machen, jetzt in die Rolle kommt, wo man dann jetzt wirklich halt mit das Machtmittel hat, quasi um halt den kosmokratischen Schuh in die kosmokratische Tür zu kriegen. Von daher denke ich, ist das schon der einer der Schlüsselromane.
Ja, ich finde, da ist ein gutes Beispiel. Der Quartam der Quertamagien war ja im Ursprungsexposé noch eine relativ kleine Rolle. Der wurde ja das Fandom von Lucy Gut ein bisschen größer gemacht, als er eigentlich geplant war. Und hätte man jetzt den Kinko schon früher gehabt, wäre das beim Kinko vielleicht so, also dem Kinko aus Band 9 wäre das da bestimmt auch noch möglich gewesen. So, und dann kommen wir zum besten Roman der Miniserie Perry Roden Atlantis. Wir haben alle Stimmen ausgezählt, alle Telefonanrufer berücksichtigt, alle Wahllokale sind geschlossen. Es muss sein, Band 12.
Wow.
Wie konnte es dazu kommen? Wer hat das gewählt? Wer hat Band 12 als Top 1 genommen? Wahrscheinlich alle bloß als Top 2, ne?
Na, ich habe 12 als 1, tatsächlich.
Ich auch. Er bringt halt einfach, ich liebe es halt, wenn sowas ausgleitet und dann nochmal jeder nochmal irgendwie auf die Bühne gezerrt wird und nochmal irgendwie das einfach rund gemacht wird. Und das, klar, den Kommodier hätte man da, haben sie da ein bisschen vergessen, sage ich jetzt mal. Aber ich finde das Finale eigentlich ziemlich cool, wie das dann irgendwie losläuft und dann zu Ende ist. Vielleicht ein bisschen abrupt, aber ich habe die Stelle echt zweimal lesen müssen, um dann festzustellen, oh, jetzt ist es vorbei. Aber wie das dann so ausgleitet und wie alles nochmal irgendwie auf den Tisch kommt und das war einfach so schön, dass es einfach für mich dann nochmal am Ende einer schönen Serie so der geilste Roman war einfach. Möglicherweise könnte man sagen, geschrieben war die 5 besser oder bla oder sonst irgendwas, aber er hat mir einfach diese Serie einfach so perfekt abgerundet, dass das für mich einfach nur das Highlight sein muss.
Und noch schöne Gimmicks mit drin, ne? Wie kommt Rico zu seinem Namen zum Beispiel? Das fand er einfach, das musste ja dann irgendwie auch so sein, ne? Aber top Ding, die Origin Story des Rico. Ja.
Auch wie sie mit diesem Begriff Origin Story mit dem Spielen sich ein bisschen drüber lustig machen auch. Also insofern so geil. Hat einfach von vorne bis hinten einfach so viel Spaß gemacht, dieser Roman.
Ich fand ihn ja gar nicht so gut.
Ich habe ihn auch nur auf Platz 3.
Was? Der 3 ist okay.
Ich habe ihn nicht mal unter den Top 3.
Ja, krass. Das Radio hat ihn hochgevotet.
Ja, ja.
Sieht so aus, ja.
Fanboys, ja.
Ja.
Dabei ist er noch nicht mal vom Meutenführer geschrieben, ne?
Ja, das genau. Stimmt. Das wundert mich auch. Das wundert mich auch. Ja. Hashtag ist halt kein Robot.
Der ist schön.
Also nur Fanboyism kann es aber auch nicht sein, weil den einen haben wir überhaupt nicht thematisiert. Mit dem müsste dann zumindest theoretisch dieser Theorie folgend auf Platz 2 liegen bei uns, tut aber nicht.
Das stimmt.
Also, um vielleicht ein paar Worte dazu zu sagen. Also ich fand auch den Aufbau schön, dass einfach nicht am Ende des Romans, Ende der Gesamtgeschichte ist, sondern dass wirklich dieses Ausgleiten, wie es Alex nennt, da noch mehr stattfindet. Ich fand aber auch schön, wie diese Szene auf der Archon-Spitze nochmal, zum dritten Mal insgesamt aus einer anderen Perspektive betrachtet wird und es nicht langweilig war. Na, es war schon deswegen nicht langweilig, weil so ein paar Details anders waren, logischerweise, aber ich fand es insgesamt sehr erfrischend nach wie vor.
Ich muss mal im Nachhinein noch über die Szene von Casey sprechen, die sich selbst ja auf den Scheiterhaufen anzündet, nachdem sie das ganze Dorf verscheucht hat. Diese also ihre eigene Leiche verbrennt, was eine absolut surreale Szene ist. Und mir nicht ganz klar geworden ist, was man mir jetzt mit dieser Szene erzählen wollte. Könnt ihr mir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Ja, das ist ja im Prinzip dann wirklich das Abbrennen der Brücke hinter sich. Ne? Das ist ja wirklich das, was sie da noch im Dorf gehalten hat, war ja im Prinzip das Dorf, die Gemeinschaft halt und ihr Leben ist da ja zu Ende. Wortwörtlich halt, ne? Wirklich ihr Leben, das Leben ihres Kindes und sie setzt halt da einen Schlussstrich an der Stelle auch, ne? Indem sie sich wirklich quasi dann ihr anderes Ich dann halt und ihr totes Kind dann oder ihr anderes totes Kind dann halt quasi verbrennt halt, ne? An der Stelle oder beerdigen ist es ja nicht, aber im Prinzip halt dann wirklich so diese Scheiterhaufen-Szene halt, ne? Oder diese ja.
Aber ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, also es ist ja weder ihr Dorf, noch sind es ihre Kollegen oder ihre Nachbarn, ne? Also für mich ist das so im Kopf geblieben, dass sie ja nicht mehr in diese Zeitlinie, also in diese Anführungszeichen Zeitlinie gibt es ja nicht bei Perry, nicht hingehört. So, deswegen wird sie ja überhaupt in Betracht gezogen, dass sie mit in die Zukunft reisen darf. Okay, warum muss sie sich dann an dieser Stelle nochmal in dieses Dorf begeben? Weil das sind ja nicht mehr ihre Leute. Ihre Leute sind ja gestorben in ihrer, in Anführungszeichen, Realität.
Ja, es ist ja eine Parallel, also es ist ja schon ihre Welt. Ich meine, ihre andere Instanz ist ja da, ne? Die ist ja da gestorben. Also von daher...
Ich sehe das auch so, dass es für sie ein Abschied ist, ein Schlussstrich auch in Bezug darauf, dass ich glaube, es ist in der 11, nicht in der 12, wo es diese sehr schöne Szene gibt, wo sie tatsächlich darüber nachdenkt, über ihren Glauben und dass sie ja jetzt die Götter kennengelernt hat und dass das ja alles gar nicht mehr für sie jetzt Götter sind und dass sie ja in gewissem Maße diese schöne Unschuld, die sie am Anfang hatte, dass sie die ja verloren hat. Und so wie Markus gerade sagte, dass das für sie ein Schlussstrich ist, ein Abschied von ihrem alten Leben, von ihrer alten Welt. Auch wenn das ja zeitlinig hin oder her, aber ich glaube, da ist das für sie noch, also für sie sind das noch ihre Leute. Und es wird ja auch ganz eindeutig klar, dass sie mit denen nichts mehr anfangen kann, weil sie sich persönlich und durch ihre Erlebnisse so viel weiterentwickelt hat, dass sie da nicht mehr hingehört. Und ich glaube, sie muss da einfach Abschied nehmen. Deswegen fand ich zum Beispiel diese Szene sehr schön, also abgesehen davon, dass es gruselig ist, dass sie sich selber sieht und verbrennt, fand ich diese Szene sehr schön und fand sie auch sehr passend, auch als Abschluss der alten Casey, die jetzt zu neuen Abenteuern aufbricht.
Mhm, genau.
Mir hat die Szene so gut gefallen, als Rowena das Baby von sich weghält.
Oh ja.
Das war toll, das damit war überhaupt so schön. Nichts anfangen konnte. Ja, wenn du das erste Mal ein Baby mit vollgeschissener Windel auf dem Arm hast, dann weißt du, wie Rowena sich fühlt.
Kennt ihr Lucifer? Wie heißt sie?
Die Serie, meinst du?
Ja. Rowena erinnert mich total an die, wie Mace, heißt denn der Charakter? An Mace, ja, Mace, an genau, Mace, ja. Genau. Ich musste total an Mace denken, die ja auch so, oh Gott, alle weg von mir, Igitt. Und die aber in Wirklichkeit die größte Beschützerin von allen ist und alle mit ihrem Leben verteidigen würde. Und da erinnert mich Rowena dran und das Baby, weil ich dachte so, du magst das Baby jetzt von dir weghalten, aber wehe, irgendwer kommt an und versucht dir mein Leid anzutun. Dann bist du zur Furie. Genau.
Ja gut, also wie gesagt, ich bin sehr versöhnlich mit diesem Platz 1. Das ist natürlich auch ganz gut so, dass das der Höhepunkt der Miniserie das eindrucksvollste Heft geliefert bekommen hat. Ich habe da, wie gesagt, so ein bisschen meine persönlichen Probleme mit, aber das haben ja andere Leute mit meinem Platz 1 auch, wie ich gerade gehört habe. Das finde ich jetzt auch ein bisschen unfair. Nee. Wollen wir mal weitermachen? Meiner war Platz 9. Meiner war Platz 9, ja.
Ja, meiner war die 11. Also ich muss sagen, halt, ich fand es handwerklich definitiv der beste und auch definitiv Olaf Briels
beste. Ich muss sagen, ich habe mir bei Band 5 habe ich mir gedacht, es ist das beste Heft. Bei Band 7 habe ich mir gedacht, es ist das beste Heft. Also so initial beim Lesen. Mhm. Bei Band 9 habe ich mir das gedacht, bei Band 10 habe ich es mir gedacht und bei Band 11 auch. Band 12 war eine der wenigen, wo ich es nicht gedacht habe. So, ja klar, das kommt natürlich dann alles zum Ende und das verknüpft alles. Ja, aber wie gesagt, so der 9er ist am besten bei mir geblieben, so vom Feeling her. Aber ich mache das halt immer auch sehr an meinem Leseerlebnis fest, deswegen ist es, glaube ich, nicht so, wie sagt man, repräsentativ.
Ja, ich muss sagen, die Romane waren eigentlich alle auf wirklich einem sehr hohen Niveau halt. Ne? Ich meine, wenn man es mit der Erstauflage vergleicht, das waren locker 2 Punkte mehr, die ich da jedes Mal vergeben habe, ne? Im Vergleich zur Erstauflage mit vergleichbaren Romanen halt. Ne? Das, also ich habe jetzt 3 Romane mit 9 Punkten, das gibt es extrem selten und 8,5 ist keine Seltenheit. Ich habe jetzt 2 Ausrutscher halt, die 1 und die 4. Wie dann halt, die 1 hat mir halt vom Sprachduktus her nicht gefallen und die 4, wie Markus schon sagte, halt der sehr abgebrochene Schluss halt. Ne? Das, aber sonst alle anderen gibt es überhaupt nichts wirklich viel dran auszusetzen. Das ist dann Jammern auf hohem Niveau eigentlich.
Markus, Erdruss, ja. hatten wir irgendwann mal eine neutrale Wertung? Nee, ne? Wir haben immer Daumen hoch
gegeben. Ich glaube, wir waren immer positive.
Ja. Und deswegen möchte ich mal Chris nochmal aufgreifen. Eben, das ist ja im Prinzip, wo wir im Radio, falls Erdruss ja immer so abzielen, eben genau auf dieses individuelle Lesegefühl am Ende des Romans. Und die war halt immer Bombe.
Ja, also wie gesagt, wenn wir jetzt irgendwas kritisieren, dann ist das jetzt nicht die Entscheidung zwischen 1 von 10 und 10 von 10, sondern die Entscheidung zwischen 7 von 10 bis 10 von 10. So, das ist das Spektrum, genau, mit dem wir uns hier für mich gefühlt bewegen.
Ja.
Aber lass uns mal was nehmen, was natürlich absolut objektiv ist und wo jeder ganz genau weiß, welches Titelbild das Beste und welches das Schlechteste ist. Lass uns mal über die Titelbilder sprechen. Da kann eigentlich nichts kontrovers dran sein, oder? Wie haben euch denn die Titelbilder gefallen? Allgemein jetzt mal mit der Farbwahl, mit dem Spektrumswahl, mit den Motiven. Wie war da die Zusammenstellung? Hat es sich wie aus einem Guss angefühlt oder war es für euch ein bisschen Tische und Bänke?
ich fand es ganz, ganz unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen, bis auf eins, sehr, sehr schön.
Also ich habe ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben. Welche haben euch denn nicht gefallen? Ich fange einfach mal an, mir hat die 7 nicht gefallen und mir hat die 5 auch nicht gefallen. Ja.
Entschuldigung.
Und die 2 hat mir auch nicht gefallen. Ich weiß, der Markus Gersting mag die 2 ganz gerne, oder?
Ja, die 2 und die 3 mag ich ganz gerne, ja.
Ja.
Aber der Film nicht bei dir, das war, ja.
Ich fand es ganz faszinierend, der Arndt Drechsler hat irgendwo mal auf Facebook, irgendwo mal in der Gruppe, mal so ein bisschen erklärt über den Fünfer. Das war sehr cool und sehr verständlich. Ich mag es trotzdem nicht.
Das ist einfach kein hübsches Bild, ne?
Ja, also, oh Gott,
das ist, weiß ich nicht, also hat mir am wenigsten angesprochen von allen. Bei der Nummer 2, da ist mir das Gesicht einfach viel zu groß, ne? Also sieht mir nichts anderes außer diesem Gesicht. Ja, ansonsten, ihr habt die gerade vor mir so ausgebreitet, guck so drüber und ich glaube, also ich habe guten Stille fand die ziemlich cool. Und das von Band 1 auch. Band 1 fand der sehr schön.
Also ich habe ein Bild, wo ich sage, das ist das Beste für mich und ich habe eins, wo ich sage, das ist mein Lieblingstitelbild.
Okay, bevor du das sagst, darf ich noch sagen, dass mich der Elfer richtig triggert.
Ja, der finde ich ganz übel.
Mein Zwerg ist noch nicht ganz so alt, bis vor kurzem sah der auch noch so ein bisschen so aus. Hm. Und wenn ich das sehe, das ja. Wisst ihr, wie ich meine?
Genau. Ja. Und deswegen ist das für mich das Beste. Weil das auch so, also möchte Richtung Liz sagen, dass ich auch und wir hier, meine Familie, meine Frau, mein Sohn und ich, überhaupt keine Horrorfans sind. Überhaupt nicht. Ich hasse es, mich zu gruseln. Außer bei Alien. Aber ich fand den Roman geil und ich finde, in keinem Roman passt das Titelbild atmosphärisch und vom Gefühl her so perfekt zum Roman.
Der Argumentation kann ich folgen, ja, aber das triggert mich halt trotzdem.
Das ist ein Punkt, ja. Auch das kann ich absolut nachvollziehen. Genauso wie Liz sagt, dass ihr der Roman nicht, also dass ihr der Roman sich einfach angefasst hat.
Also ich finde gut, dass die alle einheitlich vom Farbschema sind. Und auch, ich weiß nicht, wie du das eben formuliert hast, Chris, aus einem Guss. Weil bei der Erstauflage sind die ja doch, wenn ich mir die Titelbilder so angucke oder wenn ich die so verfolge, sind die ja teilweise sehr unterschiedlich. Und hier ist wirklich, die gehören zusammen. Die blau-grüne Tönung erinnert direkt, ne, da hat man direkt Meer, See, Ozean im Kopf. Also von daher finde ich das an der Stelle sehr gut.
Ja, das ist aber halt nicht nur das, ne? Das ist ja so ein Gimmick von den Miniserien, dass die immer dieses zusammenhängende Farbschema haben.
Okay, das wusste
haben.
Ich nicht.
Gut. Und hier kommt halt noch dazu, dass es halt nicht bloß dieses Grün-Gelb-Blau-Ische ist, sondern halt auch diese Lichtstrahlen, die da einfallen, ne? Dass man immer diese, ich finde immer, das sieht ein bisschen aus, als würden diese Bilder unter Wasser sein. So.
Ja, ich glaube, das soll aber, ja.
Und das spielt halt ganz gut mit dem Titel.
Genau.
Also werden wir uns alle einig, dass der Erste das Beste hat, oder?
Nein,
das, also für mich hat der Erste.
Also ich bin da voll bei dir, Christian.
Ja, der hat absolut das Beste. Schön, dass wir uns da einig sind. Habe ich ja gerade gesagt, der Rest wird einfach rausgeschnitten, den habt ihr gar nicht gehört. Hey.
Genau, die haben alles, also die haben es voll abgefeiert, alle nachher.
Vor allem die List-Begründung dazu fand ich richtig gut. Nein, Bullshit. Den Siebener hast du gesagt.
Also tatsächlich, mein Lieblings ist die 7.
Fand ich richtig scheiße. Tut mir leid, aber das ist wirklich lustlos. Wenn du da siehst, wie der Tolstoi auf dem Zehner abgebildet ist und dann wie er da rüberkommt, also da kriege ich auch direkt so Vibes von so einem 3D-animierten 90er-Jahre-Eurodance-Video von irgendeinem Techno-Song.
Ich hasse 90er-Jahre Eurodance, aber
ja,
das
sieht genauso aus. Blue Double D Double Die.
Nee, mir hat das einfach irgendwie, ich habe da einfach als ich den schon in der Hand hatte oder die ersten Version, also mit diesen ganzen Kreisen da drin, das sieht auch so ein bisschen aus wie Portale und also ich fand es einfach cool.
Ja, aber auch ich kann nachvollziehen, was daran so geil ist, dieses Perspektivische, weil du guckst ja durch Perrys Augen, wie er auf diese Brücke oder auf die Zentrale der Strahlkraft kommt. Also du siehst diesen das erste Mal, aber da für diese Anspielung fehlt zum Beispiel die Zyno-Säule. Das fehlt mir da. Dann auch halt, wie gesagt, der ist nicht so detailliert ausgearbeitet wie der Tolstoi auf Band 10. Deswegen, wenn es ein Tolstoi-Titelbild sein muss, dann ist es der 10er. Für mich. Ne? Der 9er, den fand ich auch ein bisschen doof. Wogegen ich halt den 4er und den 6er extrem gut finde.
Ja, ihr jungen Leute, ihr guckt lieber auf Brüste.
Was hat denn das mit Brüsten zu tun?
Welche Brüste? Wo sind denn Brüste?
Ach so.
Die sind nur, also ich gucke auf diese Brüste, aber nur deswegen, weil gerade hier das Poster neben mir liegt.
Ja.
Aber nein, also die eins, also ich meine, ich finde diese Darstellung von diesen beiden Figuren und einfach diese Statuen, die gerade in Relation zu diesen Leica-Disken halt einfach diese ganze, die müssen ja gewaltig groß sein auch, ne?
Das ist wie die Statuen der Altvorderen am Anduin.
Genau, ich wollte diesen Vergleich jetzt nicht bringen, aber.
Ja, aber das triggert total
natürlich erinnert es dann logisch.
Ja, das ist aber auch Absicht, oder? Ich glaube, Ben oder der kam das auch mehrfach gesagt, dass das wirklich Absicht war.
Also, ich möchte nochmal auf Band 12, Titelbild 12 eingehen. Das ist jetzt auch nicht mein Lieblingstitelbild. Da bin ich auch eher so bei 4 und 6. Aber das finde ich passt auch einfach, also das transportiert die Stimmung des Romans auch, weil das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, Casey auf der Archon-Spitze oder kurz vor der Archon-Spitze und der Strahlkraft. Also wirklich diese kleine Person, diese kleine Frau vor diesem riesigen Berg und diesem riesigen Raumschiff. Und sie ist in dem Moment ja wirklich ganz alleine. Sie hat ja.
Einspruch, euer Ehren.
Okay.
Habe ich auch wieder einen Trigger drin, weil das wird die ganze Zeit von einem Wickelkleid gesprochen.
Und da ist kein Wickelkleid drauf abgebildet.
Yes.
Ja, gut. Okay. Ja, sehe ich ein, aber mein Gott, ja. Das
ist an dem Kobaltblau hier, ne? Also von dem.
Ja. Ja, gut.
Triggert mich jetzt nicht so.
Ich würde euch bitten, vielleicht das Wort Trigger etwas nicht ganz so inflationär
zu. Ja, du hast natürlich recht. Du hast recht.
Triggern ist was anderes.
Haben wir denn noch irgendwas zu den Titelbildern? Schade, dass keine Innenillus drin waren, muss ich sagen. Das finde ich echt schade.
Brauchte ich jetzt aber auch nicht. Ich hatte so viel Kopfkino.
Ah, den RCO hätte ich schon mal gerne gesehen. Oder die UNITA.
Ja, okay.
Also die UNITA, wie sie Casey in der Best Hope überraschen, während sie am RCO rummacht, im Johnny Brook-Style der frühen Hefte, als Innenillu. Wahnsinn. Sehe ich direkt vor mir. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dem Gesamtfazit. Können wir das in die Reihung, also ich würde das jetzt einfach mal einsortieren, so in die letzten oder in die Miniserien, in die modernen Miniserien seit Stardust war die erste, gell? Die chronologisch erste 12er Miniserie war Stardust, ja. Seit Stardust, so, wo könntet ihr das einordnen oder sind wir uns schlussendlich einig, dass das die beste Miniserie bis jetzt, bis dato ist?
Eigentlich muss nicht viel drüber sagen, ne? Ich glaube, also die einzige, die sich jetzt äußern müsste, ist eigentlich Liz, weil ich glaube, wir alle anderen haben unsere Meinung diesbezüglich sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.
Und ich kann sie nicht äußern, weil ich keine andere Miniserie bisher gelesen habe.
Verdammt!
Ja, blöd.
Also war es die beste? Also war es die beste?
Ja, das natürlich war es die beste.
Nee, das würde ich jetzt aber auch mal ein bisschen gerne untermauern. Ich habe ein bisschen meine Probleme mit Archon, ne, weil ich auf das Arkoniden-Ding eigentlich nicht so abfahre. Und deswegen war meine vorgefertigte Meinung über Atlantis nicht unbedingt gut. Weil ich, wie gesagt, auf das ganze Arkoniden-Ding nicht so richtig Lust habe. Ich wurde eines Besseren belehrt. Ich habe gelernt, ich habe Lust darauf und ich würde gerne mehr davon lesen wollen. Und die Atlantis-Miniserie schafft es im Gegensatz zu anderen, das richtige Gleichgewicht zwischen Stimmung und Handlungsfortschritt und Handlungsmenge. So, also Anzahl der Handlungsstationen, Spannungsmomente. So. Man hatte wirklich das Gefühl, dass jedes Heft ein Feature hatte, wozu man dieses Heft gebraucht hat. So. Und hier auch nur an das Wort Füllroman zu denken, geht komplett in die falsche Richtung für mich. Deswegen, also hier ist wirklich so die Balance getroffen. So. Wie die Hefte ineinander verzahnt sind, wie... Das ist halt jetzt so ein Punkt, deswegen bin ich da halt nicht objektiv, sondern halt ein bisschen lebe ich von der Erfahrung, dass ich diese Interviews geführt habe, wie die Autoren untereinander die Themen abgestimmt haben und eben auch da nochmal ineinander verzahnt haben, hat mir super gut gefallen. Und das hat man halt gespürt.
Das hat man Abstimmung gespürt. Die war sicherlich sehr, sehr hilfreich, mit Sicherheit. Ich finde, dass er insgesamt einfach kompakt ist, so von vorne bis hinten, ne? diese Serie. Also es fühlt sich an, also Ben hat in Frankenstein, bei diesem Pfalzkon, der da vor einigen Monaten stattgefunden hat, da hat er gesagt, ja, sein Gedanke bei der Konzeption dieser Serie war quasi, einen Roman mit 12 Kapiteln zu schreiben. Und ich glaube, mit dieser Herangehensweise, das führt einfach dazu, dass es sehr stark miteinander verzahnt ist, sehr stark ineinander übergeht alles. Und durch die Kommunikation, die da stattgefunden hat auf modernen Kommunikationsplattformen. Ne? Ich glaube, das verstärkt es dann anders, das ermöglicht es erst überhaupt. So dass es also, ich sage es mal, in Theorie und Praxis zu diesem Ergebnis geführt hat.
Denkst du, es spielt eine Rolle, dass man mit Ben einen Jungen rangelassen hat, der auch noch mal ein bisschen digitaler lebt als jetzt zum Beispiel Kai Hirt?
Weißt du, wie alt ist denn Kai?
Ich glaube, so weit liegen die jetzt nicht auseinander.
Ich glaube, das Slack hat, glaube ich, ursprünglich Kai Hirt eingeführt. Es hat er bei seiner Serie, glaube ich, bei Mission Soul auch schon im Einsatz gehabt, so wie ich das verstanden habe.
Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob du es hast, ob du es benutzt oder ob du halt darin lebst. So.
Ja, ist vielleicht die Frage, wie technikaffin die anderen Autoren alle sind. Du hast ja jetzt bei Atlantis ein sehr, sehr junges, sehr jungen Stab an Mitschreibern gehabt halt. Und wenn natürlich jetzt Leute, die einfach die gewohnt sind, halt zu chatten und sich quasi halt über solche Dinge halt auch vielleicht im Brotjob auszutauschen.
Also allerdings möchte ich hier einwenden, dass auch bei Vega zumindest fast die gleichen Autoren unterwegs waren. Ne?
Ja, bei Vega hat es aber nicht so gut zusammengeführt.
Ja, ich glaube, Ben hat es ja schon erwähnt, also er hat da wirklich auch extrem viel Wert halt auf die Übergänge gelegt, ne? Dass du wirklich halt praktisch im nächsten Roman genau da anfängst, wo du im anderen aufgehört hast. Ne? Ich glaube, das macht schon was aus, wenn du jemanden hast, der da wirklich so hinterher ist, dass man wirklich sagt, okay, das soll alles nahtlos ineinander übergehen halt. Ne? Das Übergänge sind halt extrem wichtig, wenn du halt wirklich quasi halt in der Stimmung aus dem Roman rausgehst, dass du die im nächsten direkt aufnehmen kannst und da weitermachst. Ne?
Ich weiß nicht, ob man es unbedingt am Alter irgendwie festmachen muss, sondern dass der Ben einfach mal da einfach so einen super geilen Job gemacht hat.
Das auf jeden Fall. Ja.
Schlicht.
Auf der anderen Seite stimme ich dir natürlich zu, ne? Aber auf der anderen Seite ist es halt so, Atlantis ist ja eine relativ straightforward Rette die Welt-Geschichte. Und wenn wir jetzt mal Revue passieren lassen, Mission Soul 2 und Vega letztes Jahr, Das waren ja Geschichten, die haben sich ja relativ high-concept-mäßig in die Seriengeschichte eingewoben. So, die haben mehrere Aspekte der Haupthandlung sozusagen zu einer neuen verwoben. Ne? Also bei Vega war das ja der Plot rund um Robby, wie der sich halt zu diesem Ding entwickelt hat, was er am Ende gewesen ist. Und da halt auch diese kleinen High-Concept-Probleme hatte, die man sich da halt so reinwurschteln kann. Und bei Mission Sol 2 war es ja auch wieder dieses Kautarchen, also dieses dieses Kautarchen-Ding, genau. Also diese Chaosmächte, die da halt ihre, die terminale Kolonne war es da, glaube ich, die Hinterlassenschaft, die man untersucht hat, ne? Und obwohl man jetzt hier in die Serienvergangenheit reist, ist dieser Platz Atlantis ja echt noch wilder Westen. So, da waren ja jetzt nicht so viele Sachen, die jetzt wirklich festgestanden haben, wo man gemerkt hat, dass er da so rumschiffen muss. Wenn ich mich da, ich müsste halt, wie gesagt, Vega nochmal lesen oder mal nochmal den 12. Band, wie der Michael Markus Turner da, was er da an Heften alleine, wenn du die Anzahl der Hefte, auf die sich dieses Heft bezieht, mal auflisten würdest und den Vega Band 12 liest, ich glaube, da wirst du wahnsinnig so.
Ja, gut, ich denke, ein großer Unterschied ist natürlich auch, bei Atlantis bleiben alle zusammen.
Es ist eine Gruppe, die zusammen
die gesamte Geschichte zusammen erlebt. Bei Vega hast du direkt zwei Gruppen, also im Prinzip Perry und, wie hieß er nochmal, Jillian Weatherby ziehen alleine los und Gucci und Bully ziehen alleine los. Du hast zwei sich unabhängig voneinander entwickelnde Handlungen, die dann irgendwie zusammenlaufen am Schluss. Aber das ist natürlich auch, wenn du zwei parallele Handlungen hast, die graben sich gegenseitig den Platz weg oder das Wasser ab.
Das hast du aber in Teilen hier auch, weil du auch die Zeitung hast zwischen den Dingen, die auf der Erde passieren, nämlich Quartams Geschichte. Mhm. Und auf der anderen Seite auch wieder Perry und Konsorten. Aber du hast recht, nicht ganz so ausgeprägt, weil es sich teilweise wieder in einem Heft dann wieder abspielt, sodass du bei beiden eher den Faden behältst. Ne? Das ist in der Tat der Punkt, das ist richtig. Das war bei Vega immer so ein bisschen schwierig, dass dann immer so heftweise die Handlungsebenen teilweise gewechselt haben und man wieder mehrere Wochen warten musste, bis man quasi wieder zum Beispiel eben diesen Bully-Gucki-Strang halt weitergelesen hat.
Ja, und so gut mir das damals gefallen hat, diese Setwechsel, du warst auf dem Wurm, du warst in dieser Strangeness-Universum, du warst auf diesem Arunnenschiff, du warst beim Leuchtfeuer über Graborflak nochmal unterwegs, so, das war also wirklich komplett banal, was da alleine an Sets war. Und da geht natürlich extrem viel Textvolumen drauf, den du halt für den Charakter verwenden kannst, indem du halt erstmal dieses Setting beschreiben musst und das einführst so. Deswegen, ich habe Vega nicht mehr so gut in Erinnerung. Ich kann mich da nicht mehr an Einzelheiten erinnern, deswegen müsste ich mir das nochmal reinfahren, um jetzt wirklich mal zu sagen, wie viel krasser Atlantis jetzt gewesen ist. Aber dass Atlantis, glaube ich, die beste Miniserie bisher ist, da führt meiner Meinung nach kein Weg dran vorbei. Also nicht mal objektiv.
Also ist definitiv komplett super durchkonstruiert. Wie gesagt, halt, man bleibt in der Geschichte. Du verlierst nirgendwo Schwung. Du nimmst den Schwung immer von einem Heft ins nächste mit und das zieht sich so komplett durch. Halt, ne? Selbst den ersten Roman, ich hatte zwar ein, zwei Stellen, wo ich dann in den Malmodus gefallen bin, aber im Prinzip am Schluss habe ich gesagt, irgendwie ist es doch geil. Wie geht's weiter halt? Ne? Das ist, also du merkst halt, die Geschichte hat wirklich Schwung und nimmt ihn auch mit, ne, und verliert nirgendwo einen Moment oder lässt nirgendwo wo Schwung liegen halt, ne? Das ist das Besondere ist auch, sogar noch ein bisschen.
Und bietet, glaube ich, auch, wie schon lange nicht mehr, eine gute Möglichkeit, einfach ins Periversum reinzuschnuppern. Ja. Wir haben ja bei unserem Discord-Server die Neuling, die da auch ja quasi den Eschbach gelesen hat und dann jetzt hier die Miniserie. Und eigentlich, glaube ich, als Ziel hatte, danach ist erstmal gut und auch ganz klar gesagt hat, nee, da, also die Atlantis 2 lese ich auf jeden Fall weiter. Also die hat das auch abgefeiert.
Wie kommt man denn auf diesen Discord-Server?
Den können wir gerne verlinken oder über unsere Internetseite.
Fantastisch. Ich glaube, das ist the place to be, oder?
Total. Ich kann es natürlich, also ich bin nicht objektiv, was das anbelangt, weil es halt nur mal, also der Discord-Server vom Radio Freies Erdross ist, aber wir haben da eine Sau, haben wir jetzt letztens erst wieder festgestellt.
Lass doch jemanden antworten, der es objektiv beurteilen kann, Liz.
Also ich fühle mich sehr wohl bei euch. Ich habe mich direkt wohlgefühlt und bin sehr schön in der Community aufgenommen worden und bin sehr gerne bei euch. Und eigentlich ist das im Moment auch mein hauptgenutzter Discord-Server. Man muss aber auch warnen, er ist sehr aktiv und es ist für viele zu viel, was da an Durchput kommt am Tag.
Ich freue mich da immer auf die Wim Wandemann-Romane und hier den Lektüre-Schlüssel mit Ekinos. Der dann die Welt erklärt oder halt ein bisschen Pipi-Kaka-Humor in Lepso City oder das Kaminzimmer, sehr, sehr schön. Ja. Also wie gesagt, dieser Discord-Server ist the place to be. Selbst für mich als Warpcast-Welten-Deep-Typ, der hoffentlich noch nicht gekickbannt wurde.
Klick nochmal auf Beitreten. Ja. Schick mir mal einen Link.
Nee, sehr schön.
Ich würde gerne ganz kurz nochmal zurück auf das Thema, wenn ich darf, Recherche, was die Romane angeht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass bei Atlantis wenig recherchiert werden musste. Also alleine die ganzen oder Klippen, die es so zu beschiffen gab, es mussten die Methankriege recherchiert werden, es musste der ganze Atlantis-Teil teilweise auch Zeitabenteuer oder die frühen Zeitabenteuer recherchiert werden, was Rico angeht. Es musste Atlantis frühe Abenteuer, die Jugendabenteuer mussten recherchiert werden für die Background-Story mit Rowena. Die haben sich ja die Mühe gemacht, jetzt dann endlich mal die ganzen Widersprüche aufzuzeigen in den Beschreibungen. Wobei ich immer noch sagen muss, dieser Satz von Atlant, ja, ich bin ja kein Historiker, ich habe mich mal verschätzt um mehrere, keine Ahnung wie viel, 100 Meter oder Kilometer, total großartig fand. Also das war nicht wenig und ich fand auch dieses Thema mit der Zeitreise ist ein dicker Knoten im Kopf und es war ja auch sehr schön im Band dann 12 dann auch drin, ja, das ist ein riesen Mindmap und wenn wir einen Faden davon rausnehmen, dann bricht das ganze Gebilde zusammen. Also was das angeht, fand ich das jetzt nicht wenig.
Weil du gerade sagtest, Knoten im Kopf. Ich würde gern wissen, wie der 7. Band der Miniserie aussehen würde von Kai Hirt. Hätte er nicht vorher die herrlichste Stadt aller Zeiten geschrieben in der Erstauflage. Dann wäre das, glaube ich, nichts geworden mit Quartam da und seiner ersten temporalen Verseuchung. Nee, auf jeden Fall, ne, du hast recht, aber wie gesagt, werf mal einen Blick in Vega. Da ist... Naja, wie soll man das sagen? Du hast natürlich recht, diese ganzen Infos über Atlantis wollen erstmal zusammengesammelt werden, aber in Vega werden ja ganz, ganz viele Dinge, die, also offene Enden in der Serie, zusammengeführt und in einen Plot verwoben mit einem Charakter, der dabei ist, der halt in diesen unterschiedlichen Epochen mit zusammengeführt ist. So, und also der Clusterfuck an Name Drops, ne? Nenn's mal nur Name Drops, ist halt noch höher. So. Also jetzt nicht dieses wirklich wichtig, also da hast du recht, das ist unfassbar gut recherchiert. Die Probleme sind auf jeden Fall aufgedeckt und gerade die Frühserie hat ja da ein bisschen mehr gekleckert als geklotzt, was die Schilderung von Atlantis angeht. So, ich habe es noch nicht gelesen, ich vertraue da drauf, was Ben da sagt. Ja, aber wenn man die frühe Heftserie liest, das mache ich ja gerade für Stardustruf Terra, toller Podcast, der jedes Heft einzeln bespricht, da merkt man schon, dass da früher nicht ganz so viel Wert darauf gelegt worden ist, dass das halt ein Thermostrahler ist oder dass das halt ein Neutronenstrahler ist oder ein Impulsstrahler. Und auf einmal konnte es alles auf einmal und dann hat er auch noch einen Paralysemodus. Ja, das kam halt erst später, dass man sich darüber wirklich kanonisch Gedanken gemacht hat.
Ich glaube, das war die wilde junge Zeit. Also im Prinzip den ersten wirklich durchgeplanten 100er-Block hast du ja erst mit dem Meister der Insel. Also
Am Anfang merkst du auch, dass Gookie nirgendwo anders als bei Clark Dalton stattfindet. So Kurt Mahr und sowas hat halt Situationen, da denkst du dir so, ja, schick doch Gookie los. Ja, macht er aber nicht.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist und die ich glaube, bis 100 waren ja die Bände, wo sie noch nicht dachten, dass es mehr als 100 Bände gibt.
Ja, du merkst 30 waren es am Anfang.
Du merkst nach 19 so einen Drop, wo sie gesagt haben, okay, ich schreibe mal irgendeine Scheiße auf die Venus, damit wir ein bisschen Zeit haben, uns eine Handlung auszudenken für die Hälfte bis 50. Und dann ist das ja trotzdem nur Stückwerk. Ne? Also bis 50 ist ja keine zusammenhängende Geschichte, sondern es ist ja nur Stückwerk.
Du hast ja oft Monster of the Week halt. Ne? Das ist halt irgendwie, es endet meistens damit, dass halt irgendeine außerirdische Invasion stattfindet und Gookie mit einer Atombombe da ins Raumschiff springt halt. Ne? Das ist.
Ja, aber in den 20ern fangen sie ja mittlerweile, also immerhin schon an mit zusammenhängenden Handlungsblöcken, also ganz so was doch nicht.
Dann die Springer auf, ne? Dann hast du natürlich schon mal so einen ersten großen Gegner halt oder ja, irgendwann Pospis kommen dann irgendwann, die Blues kommen dann irgendwann.
Ne? Pospis kommen ab 100 dazu und die Blues ja, dann nochmal später. Ne? So, und dann kommen wir abschließend zu unserem Ausblick und zu unserer Meinung über Periroden Atlantis 2. Und ich gebe das Mikrofon mal weiter an den lieben Alex. Der hat nämlich schon einen tollen Blogbeitrag geschrieben für die Radiofreies Erdruss Website. Genau. Er hat sich nämlich schon voll ausführlich Gedanken dazu gemacht.
Ja, ein bisschen was. Nee, also ich habe jetzt noch mal geschaut. Das war Stand Band 11. Kam ja dann irgendwann die Ankündigung, dass Atlantis 2 geben wird. Ne? Dass der gute Ben Calvin Harry auch nächstes Jahr die Miniserie betreuen wird. Und dann war so mein erster Impuls, geil, geht weiter, super, ich kann weiterlesen. Dann hat der Andi bei uns am Discord-Server auch gesagt, so, nicht alles toll. Und dann habe ich mich hingesetzt und mir ein paar Gedanken zusammen gemacht. Und da gab es tatsächlich so ein paar Sachen, wo ich halt sage, was anderes hätte auch irgendwie Spaß gemacht. Man kann sich sicherlich hier auf unserer Seite radiofreieserdruss.de den Artikel mal durchlesen. Ich möchte ihn jetzt nicht im Detail jetzt irgendwie durchkauen. Vielleicht so ein, zwei Punkte. Das eine, das ich gesagt habe. Eine andere Sache, die der Ben einfach auch mal wieder Bombe gemacht hat, das haben wir jetzt auch in Braunschweig gesehen, ist einfach der YouTube-Kanal. Da hat man ein paar junge Leute dabei, die auch über diese Videos mit zur Serie gekommen sind und der Ben macht das ja auch da hervorragend und der ist natürlich jetzt im Laufe von Atlantis ein bisschen ins Hintertreffen geraten und da habe ich so die Befürchtung halt einfach, dass er ja, dass das weiter halt irgendwie so ein bisschen brach liegt. Das finde ich im Prinzip, finde ich irgendwie schade. Und das andere ist, und das wird auch nochmal interessant mit ein paar Leuten zu sprechen sein, dass ich einfach sage, gerade Atlantis, das hat man ja eben schon mal angedeutet, ist so ein Ding, was ich finde einfach unglaublich gut dazu ist, mal ins Periversum irgendwie reinzuschnuppern. Und dann habe ich mir gedacht, ob das nicht abschreckt wieder nach dem Motto, das ist wieder mehr, da muss ich wieder mehr lesen. Oder ob ein anderes Projekt vielleicht dann auch dazu genutzt werden könnte. Also insofern bin ich da also hin und her gerissen. Freue mich drauf auf jeden Fall und wäre da mal auf eure Meinungen gespannt. Vielleicht mal so ein bisschen die Liz auch so als neueres Mitglied im Periversum.
Naja, so neu bin ich ja nicht. Ich habe ja die alten Sachen fast alles gelesen. Ich habe nur jetzt irgendwie 20 Jahre Pause gemacht oder so. Oder?
Ist es aber auch geil, oder dass man sagen kann, ich habe mal 20 Jahre Pause gemacht und lese jetzt wieder weiter.
Was man vor allen Dingen tut, ist sich alt fühlen. Genau, ja, also als Einstieg auf jeden Fall super. Was ich vor allen Dingen so richtig gut fand, war, dass am Anfang ja auch wirklich erstmal nur drei, vier Charaktere vorkommen und man nicht sofort erschlagen wird. Das kommt dann ja später. Also mein Gedanke war auch sehr zwiespältig. Zum einen war natürlich der Gedanke da, ja, super, mehr Stories. Ich darf Rowena, Casey, Sichu und von mir aus auch Perry wieder treffen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Gerade Casey und Rowena sind mir sehr ans Herz gewachsen. Da möchte ich wirklich wissen, wie es bei den beiden weitergeht. Und auch, wir müssen ja überhaupt erstmal noch wissen, wie heißt denn nun das Kind?
Wichtiger Punkt.
Ja, wo ich sehr traurig drüber war, aber wie wir ja in Braunschweig gelernt haben, war das Absicht, dass wir quasi nicht die Figuren in die Gegenwart begleiten, sondern dass der Abschluss ja in der Vergangenheit stattfindet, also mit Adlan und Rico, und wir jetzt noch nicht wissen, was in der Gegenwart passiert. Wir sehen das ja nur, wir sehen sie ja nur entschwinden durch den Zeittransmitter. Da war ich natürlich sehr traurig drüber, weil ich mich eigentlich schon seit Band 3, also nee, es ist Band 4, Band 4, also seit ich weiß, dass Adlan und Perry sich in der Vergangenheit getroffen haben, darauf wartet, dass sie jetzt in der Gegenwart sozusagen darüber reden können, endlich. Und das habe ich natürlich jetzt nicht bekommen. Und da war ich sehr traurig. Und ich hoffe, dass das nachgeholt wird in Atlantis 2.
Es soll ja, das hat Ben ja auch nochmal gesagt, ne, beim Warpcast, eine direkte Fortsetzung sein. Also insofern, denke ich, kann man da.
Also so das Mission Soul-Ding, oder? Und ich muss jetzt sagen, dadurch, dass ich Mission Soul 1 und 2 sehr, sehr gut in Erinnerung habe, ich freue mich übrigens auf dein Special, Alex. Ich würde mich echt freuen, wenn das langsam mal. Ne? Also du weißt, wenn das langsam mal rauskommen würde, Nee, ich war am Anfang auch skeptisch, als ich die erste so durch, also fertig hatte. Dann hatte ich so gedacht, okay, es geht jetzt weiter anscheinend, ne? Und der Payoff kam aber. Also ich habe da echt kein Problem, wenn die das machen. Können die gerne tun. Und ganz ehrlich, Ben hat mich hier alle 2 Wochen geflasht. Also wieso nicht? Und ich muss sagen, seitens der Redaktion ist es wahrscheinlich, es wäre doof, nicht die sichere Bank zu wählen, ne? Also da jetzt was anderes zu machen, obwohl sich das so gut bewährt hat. Ich weiß nicht, ob das die beste wirtschaftliche Entscheidung ist, die du haben kannst, oder ob du es halt deinem Mutterhaus auch mal leicht machst.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Also insofern. Ich sehe es ein Stück weit so wie Chris. Ne? Ich meine, es ist super gelaufen, es hat sich super verkauft. Wieso nicht diesen Erfolg weiterführen? Ne? Was das Zeitproblem bei Ben angeht, er hat jetzt den Report abgegeben, ne, an Olaf Brill. Es ist sicherlich auch nochmal der eine oder andere Zeitslot in seiner Wochenplanung, die dadurch frei wird, sodass man einfach wieder verstärkt auf die Videos auch gehen kann. Also ich glaube, das hat man sich dann schon in dem Kontext überlegt, wie man das dann von der Arbeitsbelastung her für den Band vernünftig löst. Also diese Befürchtung von Alex teile ich da insofern nicht. Und ich finde auch, dass Atlantis 1 für sich so ein abgeschlossenes Stück ist, was du jederzeit jemanden in die Hand drücken kannst, um es zu lesen.
Genau, es verliert nicht durch die, also die erste Staffel würde nicht durch eine zweite Staffel verlieren. Also das glaube ich
ja,
nicht.
Auf jeden Fall, ja.
Es hat einfach einen runden Abschluss auch, ne? Es hat keinen Cliffhanger. Ich habe befürchtet, dass jetzt irgendein blöder Cliffhanger kommt oder so, ne? Das hätte ich nicht so toll gefunden. Sondern, ne, theoretisch könnte es auch jetzt zu Ende sein, vom Prinzip her. Ne? Man geht zurück in die Gegenwart, fertig.
Und aber zu dem Zeitthema würde ich noch sagen wollen, das war die erste Exposé-Verantwortlichkeit für Ben, ne? Viele Wege, die er jetzt doppelt gegangen ist, weil er sich halt verrannt hat oder eine falsche Lösung gesucht hat oder sonst was, die wird er natürlich beim zweiten Mal besser umschiffen können. Ne? Die werden jetzt nicht komplett ausgeschlossen sein, aber ich denke, viele Dinge in der Konzeption werden viel besser laufen oder viel einfacher werden, indem man es halt einfach nicht zum ersten Mal macht. So, ich kenne das von mir, wenn ich eine Sache nicht mehr zum ersten Mal mache, mache ich es halt einfach leichter, schneller, besser.
Du wirst effizienter
am Ende des Tages. Ja.
Um dieses schöne Wort auch nochmal unterzubringen.
Auf der anderen Seite sind jetzt die Erwartungen sehr, sehr hoch.
Klar. Ja, gut, das ist schon damit echt ein hartes Leben für ihn jetzt.
Mit dem
ganz ehrlich, ich möchte nicht in seine Haut stecken. Entschuldige, Markus.
Nee, du hast vollkommen recht. Ne? Also, aber ja, er muss damit klarkommen. Ne? Das ist sein Teil der Aufgabe.
Ja, aber
wir werden ihn natürlich auch tatkräftig dabei unterstützen. Ne? Also ganz ehrlich, wenn das Ding 10% schlechter wird, das zweite oder 20, dann ist das immer ein gutes Niveau.
Ja, das stimmt.
Wie gesagt, das hat sich jeder geweigert in diesem Podcast, diese Kategorie, die Gurke des Zyklus. Also sonst, für uns ist das ja immer die Gurke der Miniserie, die Gurke des Zyklus, die Gurke des Handlungsabschnitts oder sowas. Und keiner, als ich hier abgefragt habe, wer da eine Gurke hat, alle so, oh, nee, also Gurke würde ich jetzt aber nicht sagen wollen. Also die Enttäuschung ist auch ein schlechtes Wort. Wir sind am Ende auf den griffigen Begriff gekommen. Markus, du bitte nochmal.
Der eine Roman, der nicht ganz so gut ist wie alle anderen.
Ja, und ist natürlich auch so, dass als Perry-Autor oder Teammitglied oder wie auch immer, in welcher Form man irgendwie an Perry Rund mitarbeitet, ist das natürlich auch so ein Ding, was du machen willst eigentlich. Ne? Also du willst ja nicht einfach irgendwo da mal einen Roman schreiben, dort mal einen Roman schreiben, sondern du willst natürlich irgendwie dazugehören oder, ne, eben große Verantwortung tragen, ob du jetzt Romane schreibst oder ich meine, viel höher hinauf geht's ja schon fast nicht mehr dann.
Ich meine, das ist ja jetzt so eine Situation wie Schrödingers Miniserie. Also die Miniserie scheint ja schon in ersten Zügen zu existieren. Wir wissen aber halt erst, ob sie gut ist oder schlecht ist, wenn wir sie gelesen haben. So. Also wenn wir in die Kiste reinschauen. Jetzt, was passiert denn jetzt, wenn die noch mal besser wird als die?
Dann
explodiert mein Kopf. Oder?
Ja, aber dann komme ich noch mal auf die Ecke, um die Ecke und sag, muss man denn alles zu Tode ranken? Also ich freue mich halt einfach auf Atlantis 2, bei allen Befürchtungen zum Trotz. Und wenn das eine geile Serie wird, dann ist es mir ehrlich gesagt vollkommen egal, ob ich mich jetzt hinstelle und überlege, ist die jetzt besser als Atlantis 1 oder nicht?
Ja, aber stell dir das doch mal vor, wir sitzen nächstes Jahr hier und die ist einfach noch krasser.
Nicht schlimm, oder?
Dann haben wir halt auch ein echtes Problem. Dann wird das dann einfach nur noch 90 Minuten alle zwei Wochen Applaus.
Also wenn es wirklich noch besser wird, dann mache ich das gerne.
Ja.
Du hast ja recht, Alex. Aber dann haben wir ja nichts zu besprechen.
Ja.
Ich finde immer was zu meckern.
Die Fanboys vom Radio werden da schon irgendwie eine Stunde hinkriegen, Markus, ne?
Locker, locker. Ja. Knapp wie immer.
Knapp wie immer, genau.
Also ich glaube, durch die Bank weg freuen wir uns auf die nächste Miniserie. Habt ihr euch schon entschieden, ob ihr die Miniserie nächstes Jahr wieder begleitet, wenn es zeitlich möglich ist und wie ihr das macht?
Ja, ich denke schon.
Tendenziell, wir sind, ne, Etruser sind Traditionalisten, werden wir wahrscheinlich was Ähnliches machen wie jetzt. Das hat einfach auch, ne, so gut funktioniert. Das Einzige, was nicht so gut funktioniert hat, ist, dass wir uns irgendwie auf 20 Minuten begrenzen. Ansonsten.
Und was aber überhaupt nicht funktioniert, lieber Klaus N. Frick.
Ja, genau.
Das Timing muss besser werden. Es kann nicht sein, dass hier irgendwelche Hefte erscheinen, während wir im Urlaub sind. Ne? Also wir schicken euch unsere Urlaubsplanung und ihr baut es bitte irgendwie drumrum, sodass wir nicht irgendwie da...
Also ein bisschen Rücksicht kann man schon erwarten.
Das können wir dann in der Mail klären mit dem Datenblatt der Rastschuhe.
Richtig, richtig, ganz wichtig. Auf was wir auch noch warten. Ich habe es ja Nina noch mal gesagt am Wochenende, ne? Und sie hat versprochen nachzugucken, ob sie es irgendwo findet.
Datenblatt-ras-chubai@radiofraser.de
Und dann kriegst du eine Nachricht von Janina, wo dann drin steht, ich hab's, du nicht, lol. Großartig.
Das wäre schön, das wäre schön. Also Janina, solltest du das hören, wenn du das machst.
Dann kommt der Sturm auf Raststadt.
Wir kommen's uns holen.
So, dann verabschieden wir uns in altbekannter Manier. Was sagt ihr immer zur Verabschiedung? Ich weiß es gar nicht mehr.
Nieder mit den Arkoniden.
Das kann man jetzt aber schon mal ein bisschen, also so ein bisschen mehr
ich weiß grade, mit Elan. Ich weiß gerade, ich wollte jetzt sagen, normalerweise fangen wir immer mit Wir sind RFE an, aber das kann man ja so nicht sagen.
Das wissen wir ja nicht.
Also, ja, genau. Wir sind RFE-Cast oder was? RF-Cast?
Nee.
Ja,
das hätten wir vielleicht dabei. Mal vorplanen müssen, ne?
Ja, genau. Wir bleiben nieder mit den Arkoniden und Erdrus fällt nicht.
Nieder das mit den Arkoniden! Erdrus fällt nicht. Wir sind der Podcast versus radiofreies Erdrus. Das war unsere abschließende Sonderfolge zu der Perigoden-Miniserie Atlantis vom fantastischen Ben Calvin Harry. Bei mir zu Gast waren Markus und Alex vom radiofreies Erdrus.
Bye-bye.
Mein Links tief und Rezensent von dem Warpcore-Magazin, Markus Gersting.
Ja, tschüss.
Und ihr großes, fantastisches Podcast-Debüt hat heute gegeben bei uns die Liz.
Dankeschön. Tschüss.
Ich bin Chris und ich verabschiede mich auch. Ben, der Applaus ist für dich.
Golem Media Produktion.